Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mit den beiden Gründern von Invincible Rent, Scanner und Björn. Schön, dass ihr da seid. Freut mich.
Hi. Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank für eure Zeit. Lange dran gearbeitet. Freut mich sehr, dass ihr heute hier seid. Ist, glaube ich, eine sehr, sehr tolle Geschichte, die wir heute hier einfangen dürfen. Freut mich persönlich auch selber, dass es geklappt hat, euch beide hier heute nach Köln zu bringen. Bevor wir vielleicht einfach ein bisschen tiefer reingehen, der eine oder andere wird es vielleicht wissen, wir hatten schon mal mit Kathi und Andi zwei wichtige Personen damals bei Invincible Brands hier zu Gast. Stellt euch beide vielleicht auch selber gerne einmal kurz vor, vielleicht wie ihr euch heute selber vorstellen würdet, bevor wir dann vielleicht einmal versuchen, die ganze Geschichte der letzten 6 bis 8 Jahre mal so aufzuräumen.
Ja, gerne. So, ich bin Björn. Ich habe mit Kenner zusammen Invincible Brands gegründet. Uns verbindet schon eine sehr lange Historie. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt in der zweite Klasse, ja. Und dann schon kurz vorm Abi gemeinsam was gemacht, gemeinsam gegründet, einen kleinen Online-Shop gehabt, später gemeinsam studiert an der Apps. Ich bin ein bisschen früher gegangen als Scanner. Du hast das zu Ende gemacht, dein Studium.
Ne? Ich nicht. Du nicht, ne?
Nein, ich nicht. War nicht meine Welt, ey. Aber wir haben uns in Berlin wieder getroffen dann und da auch gemeinsam gegründet, arzttermine.de. Das war unsere erste, sag ich mal, etwas größere Company, Finanzierungsrunden gemacht, versucht, so einen Online-Marktplatz für Arzttermine zu bauen. Und genau, ist nach einer Zeit raus. Ich habe es weitergebaut über 6 Jahre. Und nachdem die Zeit zu Ende ging, war jetzt nicht mega erfolgreich, aber sehr, sehr viel gelernt. Ja, die wichtigsten so Unternehmer-Handwerk-Werkzeuge kennengelernt und dann haben unsere Wege wieder zusammengeführt und dann haben wir Invincible Brands zusammen gegründet, Company zusammen aufgebaut, verkauft und heute ist mein Fokus insbesondere so im Bereich Spiritualität, Personal Development, beschäftige mich viel mit Breathwork, Meditation, Zen-Meditation. Und seit neuestem auch durchaus mit spannenden Themen im Bereich Relationship, wobei das noch ein sehr zartes Pflänzchen ist sozusagen. Und mache nebenbei auch noch die eine oder andere unternehmerische Aktivität. Und habe da, sag ich mal, den unternehmerischen Hauptfokus ist bei mir auf einer Company, die Really Align heißt, mit der wir, Embodied Coaching, also Coaching und Breathwork kombinieren in einem coolen Approach. Und zu dem erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Und habe auch ein paar Investments, aber eigentlich ist mein Fokus auf mich selbst weiterzuentwickeln und so zu exploren, was es im Leben noch so gibt, jenseits vom Business.
Was ist bei dir, Genna?
Genau, kurz über mich. Ich bin Genna. Björn hat ja schon gesagt, wir haben relativ viele Überschneidungen im Lebenslauf. Ja. Kennen uns, glaube ich, tatsächlich seit Ende der ersten Klasse, weil wir sind quasi, meine Eltern sind mit der gesamten Familie aus Russland nach Deutschland gezogen. 96 war das und dann bin ich quasi in die erste Klasse gegangen und dann hatte ich Björn kennengelernt und auch einige andere Leute, die immer noch mit die besten Freunde von mir sind. Dann vor dem BWL-Studium gegründet, BWL studiert, zu Ende studiert, war eigentlich auch nicht meine Welt, aber irgendwie hatte ich eine Zeit lang auch den Wunsch gehabt, Investmentbanker zu werden, habe das dann irgendwie gelernt, dass 2008 hatten wir angefangen zu studieren, da war ja quasi Finanzkrise und dann ist so ein bisschen diese Idee dann auch verworfen worden und dann bin ich quasi nach Berlin gezogen, dann haben wir zusammen gegründet. Ich war dann auch bei Arzttermine mit Björn zusammen, dann nach 1,5 Jahren, glaube ich, bin ich dann quasi rausgegangen, habe dann noch ein paar andere Sachen gegründet im Bereich quasi Plattform und dann so eine erste D2C-Erfahrung gemacht mit einer anderen Marke und dann haben sich die Wege so ein bisschen wieder gekreuzt, als Björn dann angerufen hat und hat gesagt, ja, hier gibt es so eine Idee, hast du Bock da drauf? Und ich habe es mir angeschaut und habe gesagt, ja, lass einfach machen und gucken, was sich daraus ergibt. Ja, und daraus ist so ein bisschen dann quasi Invincible Brands entstanden.
Was war das für ein Anruf? Also lass uns direkt reingehen. Also man muss sagen, ihr beide, ihr habt irgendwie sozusagen Gründen, ja irgendwie schon so ein bisschen sozusagen in der ja, DNA, sag ich jetzt mal, verankert, auch wenn das bei dir jetzt vielleicht irgendwie jetzt rückwirkend gar nicht so das war, was du eigentlich irgendwie immer machen wolltest, aber also du hast 6 Jahre irgendwie Arzttermine aufgebaut, irgendwie das ist, ich würde jetzt mal sagen, sowas wie Dr. Lip nur vielleicht ein bisschen zu früh, also auch sozusagen das Potenzial, was da gewesen wäre. Also ich glaube, es ist, also Dr. Lip ist einer der wertvollsten Firmen ja, in Europa geworden. Aber was war das irgendwie sozusagen für ein Approach von dich auf Genna zu gehen, zu sagen, so, hey, ich habe hier eine Idee, wie hat das alles angefangen?
Ja, also damals war so die Phase, wo sich quasi so das Team gebildet hat rund um Invincible Brands, ja. Und wir waren halt eine Gruppe von Mitgründern, da war unter anderem Pascal dabei, der, mit dem wir auch zusammen Arzttermin gemacht hat, war schon viele, viele Jahre halt auch Mentor.
Pascal Struter?
Pascal Struter, ja, genau. Mentor und dann später guter Freund. Und genau, das war so die Zeit, wo wir gesagt haben, okay, wir sehen in dem Markt, auch mit dem Sebastian Merkhoff war zusammen von FitVia, so, ja. Sagen, hey, da so über Influencer bestimmte Produkte zu verkaufen, da geht was und jetzt brauchen wir halt ein gutes Team. Und wie gesagt, Genna und ich haben viele Jahre sehr viel zusammengearbeitet und verbinden eine enge Freundschaft und dann, genau, die Idee war so da und dann war die Frage, okay, wie können wir jetzt die besten Leute so zusammenbringen, um das irgendwie an den Start zu bringen und dann haben wir gesprochen und ein paar Wochen später waren wir dann im Markt, ja.
Das heißt, es war ein sehr, sehr rationaler Approach, sozusagen Invincible Brands aufzuschließen, sage ich jetzt mal, oder?
Ja, also rational, ne? Ich meine, Business ist am Ende des Tages, das klingt ein bisschen abgetroschen, aber Business ist immer mehr Art als Science, so, ja. Klar, die Analyse dahinter war so, okay, man sieht, man kann was verkaufen, es gibt so ein paar Attribute von Produkten, so, worüber man schließen kann, dass das wahrscheinlich gut funktionieren wird, ja. So, das war schon analytisch der Ansatz. Aber am Ende des Tages war halt auch einfach viel gut viel und viel so, okay, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und das Timing zu erkennen und es dann zu nutzen und dann auch einfach sehr aggressiv reinzugehen und sich schnell auszubreiten. Mhm. Also ja, wir sind immer eine gute Mischung, würde ich sagen. Ja. Es ist nicht nur rein rational.
True. Wie war vielleicht so ein bisschen, weil es ist halt eben auch einfach eine Geschichte, wo ja Geld eine, glaube ich, sehr entscheidende Rolle irgendwie spielt, wenn man die Geschichte sozusagen nur von außen sich anhört. Man kann irgendwie an verschiedenen Punkten immer nachhören, wie ihr früher Geld gesehen habt. Ich glaube, bei euch war es irgendwie sozusagen life-changing, wären irgendwie ob 5 Millionen irgendwie gewesen. Dann meinst du, ich glaube, in einem Podcast habe ich irgendwas gehört, sozusagen ein Ferrari mal zu fahren, das wäre irgendwie ein riesengroßer Meilenstein. Du hast, glaube ich, aber auch mal irgendwie sowas gesagt, von wegen so, die Company war irgendwie sozusagen der Wave zur Freiheit so ein bisschen. Wie war vielleicht einfach so ein bisschen so damals euer Blickpunkt einfach auf Geld? Ist, glaube ich, ein sehr spannender Standpunkt, wenn man das vielleicht dann im weiteren Verlauf des Podcasts mit heute vergleicht.
Also für mich persönlich war Geld, und in Teilen ist es heute noch, aber damals war die Protection, glaube ich, größer, Freiheit. So. Ich habe so das System in Anführungsstrichen, ja, ich habe nie gerne darin gespielt, also weder in der Schule noch an der Uni, noch später im Praktikum oder sonst was. Und für mich war relativ klar, okay, ich will aus dem System raus. Und da gibt es halt, glaube ich, zwei Wege. Das eine ist auszusteigen und halt im Rucksack irgendwo anders hinzureisen und zu gucken, ob ich irgendwie anders lebe. Und der andere Weg ist halt, unabhängig zu werden. So. Und ich habe halt dann den Weg gewählt, finanziell unabhängig zu werden. Aber für mich war es Freiheit, ganz klar. So, und das war mein oberstes, und das ist heute noch, Freiheit ist mein größter Wert. So, es gibt nichts für mich, was über Freiheit geht. Das hat natürlich ganz viele, also ne, das Verständnis davon verändert sich die ganze Zeit und da gibt es eine Evolution. Aber für viele, viele Jahre war für mich, okay, Freiheit kommt durch Geld, Freiheit vom System und dazu muss ich jetzt aber einmal richtig hardcore hier mitspielen. Ich habe auch Lotto gespielt, dann parallel dazu, weil das war meine andere Option. Hat leider nicht geklappt. Hätte ich mir viel Pain erspart, aber gut.
So nebenbei noch 1-2 Millionen da mitgenommen.
Ja. Der Zeit lang habe ich wirklich gedacht, so geil, ich habe jetzt eine Company, die funktioniert, da muss man ja schon auch sehr viel Glück haben. Anscheinend habe ich genug Glück, um auch ein Lotto zu gewinnen, hat aber nicht geklappt. Also ich bin dann doch jemand, der es eher in die eigene Hand nimmt. So, aber das war meine Bedeutung.
Aber es war schon ein ganz, ganz klarer Purpose, so für dich auch dann sozusagen die Company langfristig auch sozusagen dann gut zu verkaufen.
Ja, klar.
Ja. Ich glaube, das war immer das Hauptziel, ja, von quasi den ganzen Gründungen. Also genau, bei mir vielleicht kurz dazu, ich hatte ja gesagt, meine Eltern sind irgendwie nach Deutschland gezogen, haben alles, was sie irgendwie aufgebaut haben, komplett aufgegeben. Das heißt, für mich war Geld immer so die nächste Stufe. Ja. Das heißt, dadurch, dass man nie so viel davon hat, bekommt man irgendwie im Umkreis, auch damals schon in der ersten Klasse, ja, und dann bekommt man irgendwie mit, was haben die anderen Kinder, was haben die Eltern von den Kindern, ja, manche hatten irgendwie eine Eigentumswohnung, manche hatten sogar ein Haus, ja, und dann hat man schon gemerkt, okay, krass, es gibt einfach viele verschiedene Facetten und da will ich irgendwie aufsteigen. Und deswegen war da so ein extrem starker Antrieb, zu sagen, okay, egal wie, ich muss irgendwie Geld verdienen. Ja. Und ich kann mich auch noch damals an an die Geschichte erinnern, wo wir gesagt haben, okay, was ist eigentlich so genug Geld, ja, oder was ist eigentlich das Ziel? Und das war so für uns, wir hatten es als Great Success definiert, ja. Und das war dann tatsächlich auch so ein Wort quasi, was sich immer wieder irgendwo im Leben dann aufgetaucht ist, ja, und dieses Great Success war irgendwie 5 Millionen, ja, da hat man quasi gesagt, okay, das ist so die Base, da kann man irgendwie ein gutes Haus leisten und muss sich eigentlich nie wieder Gedanken machen, was eigentlich mit Rente und Vorsorge und sonst was ist, ja, das war zumindest damals der Gedanke und das hat halt zumindest bei mir, das hat mich sehr lange quasi begleitet, ja, als Hauptziel oder Hauptmotivation auch.
Mhm. Wieso habt ihr euch, also ihr seid ja irgendwie, also ihr kommt ja so gesehen irgendwie, also Arzttermine, klar kann man vielleicht sagen, hat irgendwie auch so ein bisschen so irgendwie E-Com-Touchpoints oder sowas, aber es ist ja auch irgendwie viel Tech dabei, ihr seid irgendwie recht analytisch irgendwie herangegangen, habt dann klar wahrscheinlich irgendwie über die Fitvia-Kollegen und sowas, also es war ja damals irgendwie eine nicht praktikable Herangehensweise, aber es gibt ja wahrscheinlich noch 2, 3 andere Brands, die auch damals irgendwie ein ähnliches Konzept verfolgt haben wie Invincible Brands, aber auf der anderen Seite war es jetzt ja auch schon irgendwie, keine Ahnung, so Fintechs, N26 und sowas. Also es gab ja auch viele andere Tech-Companies, die einfach krass an den Start gegangen sind. Wieso habt ihr euch erstmal irgendwie im ersten Schritt dann dafür entschieden, in den E-Com zu gehen und jetzt irgendwie nicht, weiß ich nicht, das nächste Fintech aufzumachen, weil irgendwie, also eure Backgrounds wären ja vielleicht jetzt auch gar nicht so ganz verkehrt für sowas gewesen. Also du mit dem Ziel damals ins IB zu gehen, klar, war vielleicht eine schwierige Zeit, du aber irgendwie sozusagen schon dieses fast-paced Gründungsumfeld bei Arzttermine schon mal gesehen. Wie war da so ein bisschen so die Entscheidungsfindung, das erstmal sozusagen in die Richtung aufzubauen?
Und gib vielleicht dann nochmal 1, 2 Punkte mit, was so ein bisschen das Konzept von Invincible Brands war. Also vielleicht für die Leute, die den Podcast mit Kati und Anni nicht gehört haben, dass man da auch schon mal gehört hat, oder was der Plan sozusagen dahinter war.
Also die Frage bezieht sich quasi jetzt auf Invincible Brands. Also ja. Warum E-Commerce und
genau.
Nicht was anderes. Also von mir aus gesprochen, das Timing, die Gelegenheit war halt da. Wäre die Gelegenheit was anderes gewesen, wäre es was anderes gewesen. Aber dadurch, dass die Company, also einmal haben wir halt gesehen, okay, das Geschäftsmodell ist bewiesen, das funktioniert so. Wir müssen das halt in gewisser Weise replizieren mit anderen Produkten. Hat sich das halt sehr machbar angefühlt und nach 6 Jahren versucht, einen Markt zu knacken, der halt eher kompliziert ist, war auch ein großes Desire da, irgendwas zu machen, was einfach mal funktioniert. Es war schon auch faszinierend, dass diese Company halt funktioniert im Sinne von, ich verkaufe oben was und habe unten einen Deckungsbeitrag. Das war halt schon geil. Und dann habe ich auch nicht mehr links und rechts geguckt dann. Für mich war das dann klar so, weil ich auch definitiv nicht wieder was wollte, was halt ständig auf externes Geld angewiesen ist und alle 6 Monate von der Pleite bedroht halt, ja. Also ich würde sagen, ich bin in den E-Commerce einfach reingefallen. Ich hatte jetzt kein Interesse an E-Commerce, so. Ist auch bis heute noch nicht so hoch wahrscheinlich.
Ja, und ich meine, es war ja eine reine Opportunität, die man irgendwie gesehen hat und dann hat man das gemacht. Ja, am Anfang hatten wir ja auch nicht geplant, wie eine Art Inkubator zu bauen, ja, sondern wir haben gesagt, okay, wir wissen, dass es für Tees funktioniert, dann ist die Frage, warum sollte es nicht für andere Bereiche auch funktionieren, ja, und dann haben wir halt wirklich geschaut, okay, was sind so die Kategorien, und dann haben wir gesagt, okay, Zielgruppe ist irgendwie 18 bis 25 weiblich, ja, primär weiblich, für Themen interessiert sich diese Zielgruppe und wir wussten, okay, funktionaler Tee scheint irgendwie zu funktionieren. Kosmetik und Fashion sind auf jeden Fall Bereiche, die auch dafür groß sind. Dann haben wir gesagt, okay, lass uns quasi etwas machen, was sehr nah an dem Tee ist. Das war quasi Natural Mojo, unsere Marke für Nahrungsergänzungsmittel, also quasi ähnliche Funktion. Und dann haben wir gesagt, okay, Fashion ist wahrscheinlich der größte Markt, aber wir haben es quasi aktiv verworfen und haben gesagt, das ist einfach viel zu komplex. Da hat man eine Supply Chain in Südostasien teilweise. Du hast viele verschiedene SKUs, Größen, Farben, Saisonalität und wir sind beide jetzt auch nicht die krassesten Fashionistas. Deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns das Thema.
Ich weiß jetzt nicht, warum du das sagst.
Genau, sitzen die 4 Typen.
Björn, ein bisschen enttäuscht.
Sitzen 4 Typen, 3 in schwarz, 1 in weiß. Ja, so. deswswegen haben wir gesagt, okay, lass uns dann erstmal mit Kosmetik starten, weil da kriegt man quasi auch alles in Deutschland produziert und hat quasi nicht diese Seewege und auch nicht so viel Kapital. Ja. Und dann haben wir quasi uns auf diese 2 Kategorien gestürzt, haben es getestet. Und haben festgestellt, dass es halt direkt funktioniert hat, so wie angenommen. Ja. Und dann daraus ist quasi eigentlich ja später Invincible Brands entstanden. Am Anfang hießen wir auch Hype Ventures. Ja. War quasi die Idee, okay, wir kreieren quasi einen Hype rund um ein Produkt. Ja. Und irgendwann haben wir festgestellt, ist vielleicht doch gar nicht so eine geile Story zu erzählen, dass wir Hypes kreieren. Und dann haben wir es quasi rebranded und auch quasi daraus so die Vision gebaut, okay, wir bauen Marken auf langfristig. Ja.
Mhm. Wie war so ein bisschen, ja, was heißt die Anfangszeit, aber wenn man irgendwie eins nachliest oder wenn ihr irgendwie sozusagen im frühen Aufbau, glaube ich, eins verstanden oder drei Sachen verstanden habt, dann ist es Timing sozusagen zu akzeptieren und einfach mega für sich zu nutzen. Aber ihr habt irgendwie auch sozusagen immer auf sehr, sehr gute Produkte geachtet, aber auch einfach extrem starke und schnelle Execution. Wie war einfach vielleicht so die Anfangszeit? Also es ist ja natürlich irgendwie, klar, jetzt ihr habt euch dann sozusagen, das ist alles sehr, 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 sag ich jetzt mal, unemotional betrachtet. Wie waren irgendwie so die ersten Steps? Wie habt ihr sozusagen dann die ersten Sachen für euch genutzt?
Ich glaube, wir haben halt relativ schnell gesehen, so dass wir eigentlich diese Kombination aus Brands und Produkten halt auch schnell in verschiedene Länder bringen können, ne, dass das System immer wieder so anwendbar ist. Und haben dann einfach sehr lean. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr früh angefangen, einfach in viele Länder zu gehen, halt uns schnell auszubreiten. Und ich glaube, das war so einer der, sag ich mal, Hauptwachstumstreiber ganz am Anfang. Und klar, dann einfach weitere Produkte so. Und am Ende waren wir halt einfach ein Team von, ich sag mal so in der Anfangszeit, wir sind relativ schnell so auf irgendwie 20, 30 Leute gewachsen oder so, im ersten 6 Monaten, würde ich sagen, im Dreh. Ja, und dann war es einfach ein Team von, sag ich mal, jungen Leuten, von denen die allermeisten halt Bock hatten auf Influencer und die Produkte und sich halt einfach gut ausgekannt haben mit den verschiedenen Channels. Und während die sich da ausgelebt haben, sag ich mal, haben wir halt sehr viel Struktur und einfach brutal schnelle Execution reingebracht, weil wenn man sich anguckt, ne, es gab halt viele Companies, die dem Zeitpunkt angefangen haben, wir waren halt einfach viel schneller. Wir haben auch akzeptiert, dass sehr viele Dinge brechen und haben gesagt, okay, das fixen wir später oder das ist jetzt okay, dass das kaputt ist. Wir haben auch so oft in irgendwelchen Out-of-Stock reinverkauft und das weiß ich bis heute, dann kamen Marketing-Teams und gesagt, ja, wir müssen jetzt Marketing ausschalten. Ich sagte, hier wird kein Marketing ausgeschaltet. Dann liefern wir halt 8 Wochen später, das müssen wir halt erklären. Wir haben jetzt keinen verarscht oder so, ne? Aber wir haben halt einfach immer auf Wachstum krass gepusht, weil die Opportunity halt einfach da war. Und ich glaube, das hat uns sehr unterschieden. Also es gab schon, glaube ich, so einen gewissen kreativen Flow im Team, aber dann auch einfach, einfach brutal fokussierte, krasse Execution, die wir halt reingebracht haben. Ich glaube, das war so die Kombination, die uns zu dem sehr schnellen Wachstum verholfen hat. Und das hat halt dann in Dimensionen Länder, in Dimensionen Produkte und Brands ausgestrahlt, ja.
Wie habt ihr das Ganze dann am Anfang finanziert? Weil das klingt jetzt so einfach, in den ersten 6 Monaten auf 30 Mitarbeiter hoch, direkt in mehrere Länder expandiert. Das sind ja die Sachen, die wahrscheinlich eher so bei normalen E-Commerce-Sachen nach Jahr 2, eher 3 oder sowas dann kommen.
Das war am Anfang easy, weil das erste Geld, was wir gebraucht haben, um die ersten Produkte und Marken zu machen, das haben wir so aus unserem Gründerkreis zusammengestellt. Das waren eigentlich 50 oder 100.000 irgendwie, also überschaubar. Dann haben wir eine Finanzierungsrunde gemacht, so 5 Monate nach Gründung, einfach mit Leuten, Friends and Family, Leuten, die wir kannten, die auch schon teilweise in meiner ersten Company oder unserer ersten Company dabei waren. Das waren, glaube ich, 250.000. Und danach waren wir profitabel und haben halt nochmal Working Capital gebraucht über Darlehen und so. Aber danach mussten wir uns das Thema Finanzierung in Bezug auf das operative Geschäft dann eigentlich nicht mehr große Gedanken machen. Dann hatten wir auch immer eine Kreditlinie bei der Bank und dann war es auch okay. Aber ja, wir waren einfach schnell profitabel. Also wir waren einfach, ich glaube nach 4 Monaten oder 5 Monaten oder so, waren wir einfach stark profitabel.
Ist ja, glaube ich, eh ziemlich krass, was ihr da aufgerockt habt. Ne? Also wenn man sich einfach mal so ein bisschen so diese Growth Journey irgendwie einfach so nur so ein bisschen losgelöst anguckt, irgendwie, ihr fangt irgendwie 2015, schließt euch ja zusammen, dann macht ihr irgendwie 2016 steht jetzt mal im Raum irgendwie, weiß ich nicht, 5 bis 7 Millionen Euro Umsatz. Das Jahr drauf sind es dann irgendwie 30. Da kommt irgendwie der erste Teil-Exit mit dabei und dann irgendwann steuert ihr da irgendwie ein Jahr später knallhart auf die 100 Millionen Euro zu. Also, wie war sozusagen die Growth Journey aus eurer Sicht? Was waren so die größten Milestones?
Ja, also, ich glaube, was bei uns schon sehr stark ausgeprägt war, wir haben halt immer wirklich immer gepusht, ja. Also das heißt, also wir haben, ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, wo wir uns teilweise in so einem Meetingraum eingeschlossen haben und dann stand meistens Björn irgendwie vorne und hat dann gesagt, ja okay, lass uns mal irgendwie wilde Zahlen da ans Board kritzeln und dann gucken wir, ob wir das quasi hinbekommen, ja. Und wir haben es eigentlich immer übertroffen, obwohl die Zahlen so absurd waren, ja. Und ich glaube, wir haben auch relativ schnell verstanden, okay, wir sitzen hier auf so einer krassen Opportunity, die auch wahrscheinlich nicht lange vorhanden ist, um quasi was Neues reinzubringen, weil irgendwann verstehen das so viele und danach wird quasi der Markt geflutet. Ja, und deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns halt wirklich das so stark pushen und wirklich so viele Marken machen und so viele Länder machen, damit wir quasi wirklich alles erstmal besetzen. Ja. Und ich glaube, so krasse Milestones hatten wir uns eigentlich gar nicht so gesetzt, dass wir gesagt haben, okay, das wollen wir erreichen, das wollen wir erreichen. Also bei uns war immer, okay, wir haben immer kurzfristige Ziele gemacht und quasi immer angepasst, weil da hätten wir wahrscheinlich am Anfang gesagt, okay, das wollen wir in 2 Jahren erreichen, wären die Ziele wahrscheinlich viel, viel geringer gewesen als das, was wir eigentlich erreichen konnten. Deswegen hatten wir eigentlich, glaube ich, nur so 3-Monats-Sprints gemacht, wenn überhaupt, meistens eher so von Monat zu Monat. Und wir haben es auch immer sehr schnell quasi verändert. Ja, wenn wir gemerkt haben, okay, das funktioniert gut, dann haben wir quasi die Strategie angepasst. Das war eigentlich so unser Doing. Ja. Und ich glaube, was so große Steps oder große Entscheidungen waren, ich glaube, bis zum ersten Exit haben wir halt uns wirklich auf 2 Marken fokussiert. Ja. Das heißt, also, wir haben quasi eine Nahrungsergänzungsmarke und eine Kosmetikmarke gehabt. Die haben wir erstmal skaliert und dann haben wir verschiedene Länder aufgemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns jetzt mal fokussieren. Also wir wissen, die 2 Marken funktionieren extrem gut. Lass uns mal quasi neue Länder ausrollen. Dann haben wir quasi ganz viele neue Länder gelauncht, haben dann teilweise USA, Brasilien und alles Mögliche an wilden Ländern quasi aufgemacht, um dann einfach zu sagen, okay, lass uns einfach viel mehr testen. Das, was funktioniert, bleibt. Das, was nicht funktioniert, wird einfach zugemacht. Ja. Und das war so das erste Thema, dass wir gesagt haben, okay, lass uns das über die Länder ausrollen. Dann war, glaube ich, der erste Exit. Und dann haben wir mit dem Private Equity quasi auch so überlegt, okay, was ist eigentlich unsere Equity Story nach vorne hin? Und dann haben wir quasi für uns gesagt, okay, wir sehen die Opportunity, das den Markt zu besetzen. Und dann haben wir quasi sehr viele Marken herausgebracht. Dann haben wir quasi uns auch in Fashion versucht, haben noch mehr Kosmetikmarken gemacht und noch mehr Nahrungsergänzungsmarken, haben irgendwie insgesamt 10 Marken herausgebracht. 5 davon haben quasi gut funktioniert. 5 davon haben die ersten Anzeichen gehabt, dass sie halt eher nicht so einfach sind. Dann haben wir die quasi gecuttet. Und das war so immer unser, wie wir quasi operiert haben. Also das heißt, wir haben wirklich halt kurzfristig geschaut und dann quasi angepasst.
Aber die Opportunity war dann quasi durch gutes Influencer-Marketing, E-Commerce-Produkte in diese passende Zielgruppe sozusagen zu verkaufen.
Genau. Ich würde auch sagen, dass das, wo wir extrem stark waren, ist quasi, also ist, glaube ich, auch das Storytelling. Ja? Also wie verkaufst du Produkte an die Zielgruppe? Ja? Wir sind ja damals gestartet, Ende 2015, wir haben ja mit Facebook Organic Posts angefangen. Ja? Das heißt, es gab wirklich damals noch diese großen, reichweitenstarken Seiten, ja, die teilweise personenbezogen sind, teilweise auch gar nicht personenbezogen. Und die haben gepostet und das hat quasi so viel organische Reichweite bekommen. Ja. Und dann, also dadurch haben wir uns quasi komplett entwickelt durch Facebook. Dann kam irgendwie immer mehr Instagram-Posts. Dann kam irgendwann Snapchat mit den Stories. Ja. Dann haben wir Snapchat quasi bespielt. Dann haben wir Instagram-Stories bespielt. Also das heißt, es ging immer wirklich durch den ganzen Zyklus. Und interessanterweise, dadurch, dass wir auch so früh da waren, kann ich mich auch erinnern, wir haben ja teilweise den Influencern auch geholfen, wie sie damit umgehen. Ja? Weil jemand, der auf Instagram hübsche Bilder postet, kann noch lange nicht irgendwie ein Live-Format führen oder irgendwie eine Story machen, weil da müssen sie halt wirklich zeigen, wie sie sind und wer sie sind. Und damit konnten halt viele nicht umgehen. Ja? Und dabei haben wir denen quasi geholfen und auch geholfen, diese Geschichte zu erzählen. Und dann ist quasi, dann schaffst du es erstmal, das Produkt zu verkaufen. Und da musst du natürlich die Erwartung des Kunden irgendwie erfüllen und dafür brauchst du halt extrem gute Produkte, damit sie halt auch wiederkommen, das weiterempfehlen, wieder kaufen und so weiter.
Was war das allgemein vielleicht früher ein bisschen für eine Zeit? Also 2015 war das ja, also Influencer-Marketing war da ja irgendwie, das war ja irgendwie in den Kinderschuhen, die ist irgendwie, das war vielleicht Schuhgröße 22 so gefühlt. Wie habt ihr das irgendwie sozusagen damals gesehen, wie seid ihr da irgendwie genau in den Channel reingegangen? Weil am Ende muss man natürlich auch sagen, viel von eurem Wachstum, also das ist ja einfach nachzulesen und Kathi und Andi haben es gesagt, ist halt einfach diese perfekte Execution und dieser perfekte Aufbau vom Influencer-Marketing. Wie seid ihr da irgendwie, Entschuldigung, die Jahre dann irgendwie sozusagen herangegangen? Wie habt ihr diesen Channel gesehen? War das dann irgendwie so, Björn hat dann gesagt, nachdem irgendwie Facebook organisch dann irgendwie nicht so ganz funktioniert hat, so hey, ich habe eine Idee, wir gehen jetzt irgendwie sozusagen, wir schmeißen jetzt mal irgendwie ein paar 10.000 Euro in irgendwie 3 verschiedene Influencer, die damals ja wahrscheinlich, die haben ja einen Bruchteil gekostet wahrscheinlich von dem, was sie dann wahrscheinlich 2020 gekostet haben. Wie war so ein bisschen so wilder Westen des Influencer-Marketings, wo ihr irgendwie sozusagen mit dabei wart?
Vor allen Dingen konnte man 2017 auch einfach gefühlt jeden Influencer buchen, der hat nichts gekostet und war immer profitabel. Also, wie seht ihr das?
Und am Ende einfach Trial and Error halt, ne? Also einfach, ich glaube schon, dass unsere Philosophie war, und wir haben es, glaube ich, auch sehr gut executed, immer konstant neue Kanäle zu testen. Immer wenn es was Neues gab, einfach anzufangen, damit zu arbeiten. Und halt auch zu akzeptieren, dass es vielleicht ein paar Monate dauert. Und man hat es schon öfter gesehen, dass halt das so vor sich hingedümpelt hat und plötzlich ist es explodiert. Und wir mussten halt immer da sein, dass wenn es halt abgeht, dass wir halt schon positioniert sind. Von daher haben wir konstant immer neue Dinge ausprobiert. So. Es war, glaube ich, Teil, also es ist definitiv Teil unserer DNA auch gewesen. Immer testen, immer gucken, was passiert und einfach offen zu sein und halt nichts auszuschließen. So.
Ich glaube, was wir auch viel angewendet haben, ich glaube, das ist so ein bisschen auch durch die Arzttermine Zeit getrieben. Für uns war halt Influencer-Marketing immer wie so eine Art B2B-Sales-Prozess. Ja? Das heißt also, wir haben wirklich gesagt, okay, je mehr Leads du oben reinschmeißt, desto mehr kommt unten raus. Ja? Und eigentlich ist es auch natürlich ein guter Pitch. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass du einem Arzt versuchst, Marketingdienstleistungen zu verkaufen, sondern du sagst einer Person, die eh Content benötigt, hier kriegst du was geschenkt oder du kriegst sogar Geld dafür, kannst du das bitte bewerben an deine Zielgruppe. Und dann war das deswegen für uns so wirklich wie in so einem Vertriebsprozess. Und ich glaube, wir waren so wahrscheinlich mit die Ersten, die dann gesagt haben, okay, wir schauen uns aber gleichzeitig auch als Performance-Kanal an und schauen uns, okay, wie viel geben wir aus, wie viel Return generieren wir und das, was funktioniert, das behalten wir, das, was nicht funktioniert, versuchen wir noch zu optimieren und wenn es dann nicht funktioniert, dann droppen wir das ja und machen das nicht mehr weiter. Und ich glaube, diese Sicht darauf war relativ neu, weil natürlich viele ein bisschen einen anderen Ansatz gefahren haben, dass sie gesagt haben, okay, wer passt zu meiner Marke, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, mit denen muss ich unbedingt zusammenarbeiten. Und wir haben eher den Approach gefahren, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken, welcher Influencer funktioniert gut und dann daraus ergibt sich unsere Zielgruppe. Ja? Weil das heißt ja irgendwie, die Person ist, da, also Influencer ist ja unser erster Kunde und die Audience von dem Influencer ist quasi der zweite Kunde. Und wenn das passt, dann ist das halt unsere Zielgruppe und davon machen wir einfach mehr. Das war der Ansatz.
Ist schon, also so, macht natürlich Sinn, aber das ist jetzt ja auch wieder sozusagen also das macht Sinn, wie du es jetzt gesagt hast, aber irgendwie, was sind so die Unterschiede gewesen, warum es ihr jetzt irgendwie genau gewesen seid? Also es gab ja auch so viele andere Brands, die es dann vielleicht in dem Zeitpunkt nicht aus dem nächsten Stadium geschafft hat, die es irgendwie nicht geschafft haben, von diesen, weiß ich nicht, 2 oder 3 Millionen Euro Umsatz im Jahr dann wirklich auf deutlich 8-Figure irgendwie zu skalieren. Was ist eure eigene Begründung dafür, dass ihr es dann so gesehen war? Das ist dann wirklich irgendwie so ein extrem datengetriebener Approach, den man irgendwie implementiert hat.
Ich persönlich würde sagen, dass also klar, ne, das ist im Doing und in den Daten und Analyse und so weiter. Und am Ende des Tages sind wir auch einfach, also wussten auch einfach, was wir tun. Ich meine, wir haben davor gegründet, so, es war jetzt nicht die erste Company. Wir haben extrem hart gearbeitet, sehr viel Zeit reingesteckt und einfach, wie gesagt, sehr, 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 sehr aggressiv executed so. Und sind auch einfach schlau. Also ich meine, so sind auch einfach, wir wussten einfach, was wir da getan haben. So. Und am Ende, glaube ich, man kann das immer sich angucken, so in allen Companies versuchen zu verstehen, was machen die und wir und so weiter. Und da gibt es halt einen Teil, den bringen halt die Gründer ein. So, das ist halt so ein gewisses Gründer-Gen, whatever, Genius, Creative, I don't know what, ja, ist hart zu beschreiben. Und das hat sich da halt irgendwie ausgelebt. So. Und das ist schwer, so das so runterzubrechen auf so Sachen, ja. Und klar, so von außen betrachtet, es hat definitiv so der Speed und die Execution und dann die ganze Analytics dahinter, dass der ganze Approach analytisch war und wir immer schnell viele Influencer oben reingeschüttet haben, sozusagen in den Funnel und schnell ausgesetzt. Das ist alles richtig. Und dann ist es, glaube ich, also ein Teil Magic, der halt, warum manche Companies das halt schaffen und manche halt nicht mit dem gleichen Approach sozusagen. Ja. Und ich glaube, da waren wir einfach A, ein sehr gutes Team und B, wie gesagt, einfach auch erfahren und wussten halt, was wir da gemacht haben und hatten vor allem auch ein klares Ziel vor Augen, ja, dass wir diese Opportunity jetzt nicht fallen lassen werden, sondern halt da alles reingeben, um zum Ziel zu kommen, halt die Company ordentlich aufzubauen, so. Ja, also glaube ich, würde ich es versuchen zu beschreiben, weil es ist schwer, das so komplett so greifbar zu machen. Zumindest tut es mir auch bei anderen Companies schwer, wenn ich mich frage, warum die gut sind. Oft kommt es irgendwie runter zum Gründer so ein bisschen.
Vielleicht noch ein Punkt dazu. Ich glaube, was bei uns halt auch gegeben war, ist diese Konsequenz. Also wir haben nie quasi hinterfragt, funktioniert dieser Kanal oder nicht. Ja? Sondern wir sind eigentlich mit der Überzeugung reingegangen, okay, wir wissen, dass dieser Kanal funktioniert. Und die Frage war eigentlich nur, was müssen wir machen oder was müssen wir tun, um ihn zum Funktionieren zu bringen. Ja? Und ich glaube, das ist auch so, zumindest was ich bei vielen anderen Companies schon gesehen hatte, ist, dass oft dann so ein Marketing-Channel getestet wird und dann wird er relativ schnell verworfen. Ja? Und dann, also klar, du machst halt irgendwie 10 Dinge, 9 davon funktionieren nicht, eine funktioniert, dann denkst du dir, ja okay, funktioniert halt nicht. Ja? Und dann bei uns war es eher umgekehrt, wir haben dann irgendwie 100 Influencer getestet, 95 haben nicht funktioniert, 5 haben funktioniert, was können wir aus diesen 5 lernen? Und dann haben wir quasi das optimiert. Ja? Und na klar, könntest du sagen, okay, 95 hat nicht funktioniert, ich habe Geld verbrannt, ich höre damit auf. Und das ist, glaube ich, so das, was viele machen. Das ist aber, glaube ich, auch nicht zwingend jetzt Influencer-Marketing spezifisch, sondern das ist, kannst du auf jeglichen Marketing-Channel und jegliche Aufgabe im Business irgendwie projizieren. Dass wenn du dich quasi, also eher so ein Mindset-Thema, ja, wenn du dich quasi daran festklammerst, was nicht funktioniert, dann machst du es auch irgendwie kaputt. Ja. Und wir haben gesagt, okay, uns ist egal, wir wissen, dass es klappt und müssen nur die richtigen Produkte und die richtigen Influencer finden.
Wie seid ihr so allgemein sozusagen mit diesem Growth einfach umgegangen? Also man muss ja einfach sagen, dass das hört sich jetzt alles so, also die Umsätze sind ja einfach brachial. Also wenn man sich das anguckt, das ist ja ein Wachstum. Welche Company macht das irgendwie heutzutage irgendwie noch im E-Com irgendwie mit? Das gibt es so eigentlich nicht. Also wer wächst innerhalb von 12 Monaten um irgendwie 24 Millionen Euro Umsatz? Das ist ja krank. Wie kriegt man das? Vor allem, wenn man sozusagen als Gründerteam irgendwie zusammensteht. Du bist eher der Außenminister gewesen, das hast du eben so schön gesagt. Du bist eher der Innenminister. Wie kriegt man das hin, eine Company auf so vielen Ebenen irgendwie einfach nachzuziehen? Das muss ja einfach extrem schwer sein, sei es im Hiring, sei es irgendwie sozusagen im Supply, sozusagen auch das Marketing muss ja irgendwie auf so einer Menge bespielt werden. Das ist ja jetzt einfach so, dass du jetzt irgendwie sagst, Knopf an, Knopf aus und irgendwie das ganze Land ist ausgerollt. Wie war einfach sozusagen, ja, das für euch selber so ein bisschen und wie habt ihr es gemacht, sozusagen die Company auch einfach irgendwie dann auf das Level zu heben, was es irgendwie mal war?
Also zum einen würde ich sagen, es war einfach sehr, sehr viel Arbeit. Also so, ich war eigentlich 24/7 on. So, und wenn nicht on, habe ich halt über die Company nachgedacht, ja, und halt irgendwie überlegt, okay, was machen wir wo als nächstes und so. Also eigentlich hat die einfach sehr, sehr, sehr viel, wahrscheinlich das allermeiste meiner, sag ich mal, mentalen Kapazität vollständig eingenommen. Was halt schon, also das war auf jeden Fall da. Und dann glaube ich, so von der Organisationsstruktur her haben wir schon, es gab so sehr klare bestimmte Leitplanken, würde ich sagen, aus denen auch man nur bedingt oder nicht ausbrechen durfte, so. Aber innerhalb davon haben wir schon mit sehr viel Autonomie gearbeitet und haben auch sehr viele Dinge, also wir hatten auch so eine Philosophie, so auch so Feuer auch einfach brennen zu lassen halt, weil es ging halt nicht anders. Du musst choose your battles, du kannst halt nicht alles fixen. Du musst halt den Skill entwickeln, zu wissen, okay, das ist halt mission critical und das ist halt blöd, dass es jetzt gerade brennt, aber es ist kein Flächenbrand, so whatever, soll es halt brennen, löschen wir später. Und ich glaube, mit dem Ansatz und dann gleichzeitig aber auch guten Leuten immer wieder halt Freiraum zu geben, sich auch so selber ihre Wege zu gehen und dabei halt auch mal was kaputt zu machen und sich vielleicht nicht an alles zu halten, was halt irgendwie man sich mal überlegt hat und so. Ich glaube, dadurch hat das funktioniert. So, also das ist eine ganz spannende, wenn ich da so reinfühle, ganz spannende, ich würde sagen, wir haben schon sehr drauf geachtet, so was wir machen und dass es auch sehr gut gemacht wird, aber da drin gab es dann trotzdem einen gewissen Freiraum, in dem sich viele Leute ausleben konnten und die Dinge so machen konnten, wie sie wollten, so habe ich es ein bisschen wahrgenommen. Gerade die Menschen, die Brands aufgebaut haben bei uns, die quasi verantwortlich waren für eine Brand und daran auch beteiligt waren und so. Und so konnten wir das, glaube ich, ganz gut verteilen. Ja, und dann einfach halt brutal harte Arbeit und die Fähigkeit zu akzeptieren, dass manche Dinge halt jetzt gerade irgendwie kaputt sind und deswegen halt trotzdem noch halt zu wissen, okay, was will ich jetzt, was fixe ich, was ist wirklich wichtig und was muss jetzt funktionieren. Das würde ich so als, um mal die Philosophie so ein bisschen zum Reißen, ich kann jetzt da beliebigen Details gehen, aber ich glaube, das fasst es für mich so ein bisschen zusammen irgendwie.
Und ich glaube, dadurch, dass es du in so einer Phase bist, dass es alles immer weiter nach oben geht, da entsteht ja auch so ein Gold Rush, ja, würde ich sagen. Und das hattest du halt schon gemerkt bei allen Mitarbeitern, dass alle, du musstest da keinen irgendwie motivieren und sagen, kannst du das noch fertig machen und sonst was, ja, sondern dadurch, dass alles, was gemacht wurde oder 9 von 10 Dingen haben funktioniert, das hat so eine Eigendynamik, glaube ich, auch bei den Leuten entwickelt, dass sie so richtig dafür gebrannt haben und wirklich viel Zeit und Kapazität da reingesteckt haben, ja, in das ganze Thema. Und ich glaube, so hat er sich so ein bisschen zusammengehalten. Ja. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, quasi diese 20, 30 Leute, die am Anfang irgendwie da waren, da saßen wir teilweise, weiß ich nicht, ab 8 Uhr haben wir immer Fedora bestellt, ja. Und um 22 Uhr konnte quasi jeder mit dem Taxi nach Hause fahren. Ja? Und teilweise haben wir 5 Tage die Woche Foodora bestellt, ja, mit irgendwie 20 Leuten. Und Donnerstag waren wir dann irgendwie noch feiern und Freitag waren wir noch feiern. Und das war so die Eigendynamik. Und das war so eigentlich auch später, als wir dann knapp 300 Leute waren, war es immer noch dieser Kreis von 30 Leuten, die quasi die ganze Zeit von ganz Anfang an mitbekommen haben. Und die haben halt wirklich dafür gebrannt. Und ich glaube, ohne hätte es wahrscheinlich auch nicht funktioniert.
Ist, glaube ich, ein.
Nee, sag du gerne erst.
Ist, glaube ich, ein spannender Punkt, irgendwie, den du gerade angesprochen hast, sozusagen, wie das Verhältnis so von euch zur Arbeit, glaube ich, im Generellen war. Also, ich glaube, die Zeit, die ihr damals da mitgemacht habt, die war natürlich extrem einzigartig, aber man merkt schon, okay, hey, man hat auch, glaube ich, einfach extrem viel geopfert, dem Aufbau geschuldet. Also, wenn man hört, dass ihr irgendwie, wie jetzt, sag ich mal, irgendwie die Investmentbanker dann da irgendwie bis, weiß ich nicht, mitten in die Nacht noch irgendwelche Sachen geschrubbt habt und da irgendwie mit das Team mitgezogen habt. Wie war die Zeit so für euch selber? Wie konntet ihr selber vielleicht so ein bisschen mit dem Druck oder, sag ich mal, mit dem Stress umgehen? Ist ja jetzt auch einfach, also vor allem bei dir, Björn, ist ja einfach so 6 Jahre irgendwie Arzttermine, was irgendwie so nur so mittelmäßig geklappt hat und dann kommt man irgendwie direkt in die nächste Welle rein und es schiebt so anders hart nach vorne. Wie war irgendwie vielleicht so die Zeit wirklich für euch persönlich?
Also für mich hat es halt viele Seiten gehabt, sozusagen. Auch vielleicht viele Seiten, die ich mir damals auch einfach nicht angeschaut habe oder jetzt auch irgendwie nicht eingestanden habe oder so. Es gab definitiv die Seite, die halt irgendwie so schon stolz war auf das, was da entsteht, so, und auch das klar das Ziel vor Augen gesehen hat, okay, ich kann jetzt hier eine große Company aufbauen und dann so verdiene ich damit auch viel Geld und das ist irgendwie auch geil so. Das gab definitiv die Seite. Und da muss ich halt dazu sagen, so ein bisschen, ich hatte ja davor gesagt, so für mich war mein Bezug zu Geld und dadurch auch mein Bezug zum Gründen, also Gründen war für mich auch so ein Mittel zu, okay, damit kann ich viel Geld verdienen, dadurch werde ich frei und gleichzeitig habe ich mir halt so durch diese Annahme auch so ein bisschen ein Gefängnis gebaut, weil ich halt eigentlich sehr unfrei war. Ich habe mich ja mein Leben quasi dieser Company am Ende des Tages gewidmet, so vor allem meine so geistige kreative Power ist da halt vollständig reingegangen. Und das dann auch, also schon davor in der ersten Company, aber insbesondere dann in der zweiten einfach, glaube ich, weil der Faktor Zeit halt reinkommt und ich immer weiter auf eine Art und Weise gelebt habe, wie ich eigentlich deep inside nicht leben möchte. So, ich lebe auch heute zum Beispiel sehr anders. Dadurch gibt es auch einen großen Teil, für den sich sehr schwer angefühlt hat und den das halt sehr gestresst hat und der das auch in gewisser Weise fast schon abgelehnt hat. So, das habe ich nicht gezeigt, weil so, ne, ich wollte ja, dass alles funktioniert, dass es nach vorne geht. Aber der, sage ich mal, große Teile der Zeit im Office oder auch außerhalb vom Office einfach unter diesem Druck stehend sozusagen als sehr, sehr anstrengend und sehr schwer empfunden hat und auch nicht irgendwie als etwas, was mich irgendwie mit Freude erfüllt hat, sondern eigentlich eher mit so, ich meine, ich bin morgens aufgewacht und dachte, okay, fuck, welche Probleme muss ich heute lösen? Und der erste Blick ging erstmal zum Telefon so. Eine Zeit lang hat sich das normal angefühlt, wie ich mal realisiert habe, was für ein Wahnsinn das ist, bevor ich überhaupt den Tag gestartet habe, erstmal zu checken, was die Issues sind so und schon mit irgendwelchen Leuten zu schreiben, wo ich noch gar nicht da bin, ist völlig absurd, ja. Aber nee, der Teil ist so Stück für Stück, glaube ich, auch in einen Teil von Überforderung reingekommen so. Und dann habe ich so über Zeit halt angefangen, so Kompensationsstrategien einfach zu entwickeln, doch relativ starken Alkoholkonsum gehabt, auf jeden Fall viel zu viel Pornos konsumiert. Als das alles so nicht mehr gereicht hat, meine Frau betrogen mit Escorts und Co. Also ich brauchte einfach ein Outlet für dieses so, okay, ich fühle mich irgendwie nicht vollständig am Leben und nicht vollständig authentisch und irgendwie, aber ich mache da was, ich sehe auch irgendwo, wo das hingeht, aber es ist einfach nicht meine deepest, fullest expression, die ich irgendwie rausbringen kann. Und ich habe eigentlich ein Longing nach was anderem, nach irgendwo anders zu sein und auch was anderes zu leben sozusagen. Jetzt bin ich aber irgendwie hier gefangen, weil ich diese Story habe über die Freiheit und es war halt alles so eine Verstrickung sozusagen. Und dann kam dieser ganze Stress dazu und dann habe ich einfach Kompensationsstrategien sozusagen gebraucht über mehrere Jahre, um da durchzukommen. So. Und ich würde auch, wenn ich heute zurückgucke, sage ich, diese ganzen Dinge habe ich gebraucht, um da durchzugehen. Also heute weiß ich, dass es halt ganz andere Möglichkeiten gibt, um mit Stress zu arbeiten, Stress zu releasen und mit mir allein und mehr mit meinen Werten so zu leben. Aber damals war mir das so nicht bewusst und deswegen habe ich alles, was ich so, sage ich mal, an Stress-Release-Mechanismen gehabt. Ich habe die gebraucht, um die Zeit zu überstehen, das ist ganz klar.
Wieso hat sich das Thema bei dir so krass intensiviert? Also vielleicht können wir auch irgendwie so ein bisschen drüber sprechen, wann das irgendwie das erste Mal angefangen hat, aber klar, okay, Alkohol ist irgendwie auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, irgendwie, glaube ich, wie man es sehen kann. Also es ist wahrscheinlich die legalste Droge, die es in Deutschland wahrscheinlich irgendwie zu kaufen gibt, aber irgendwie ist natürlich irgendwie so ein bisschen so der Soft-Einstieg, sag ich jetzt mal. Also es fängt irgendwie mit Alkohol an und dann irgendwie, okay, dann geht es vielleicht weiter in irgendwie härtere Drogen beispielsweise rein. Dann, okay, die Pornosucht ist dann auch irgendwie so das eine, aber ist jetzt auch nicht so, sag ich, schwerwiegend von außen, würde ich jetzt mal sagen, wenn man irgendwie mit Professionellen dann sozusagen irgendwie die Frau, die man liebt, ja irgendwie eigentlich konsequent betrügt. Wie hat sich das bei dir so ein bisschen aufgebaut? Weil es ist ja schon irgendwie immer, dass die Wellen vom Gefühl her, nur wie ich das jetzt irgendwie sozusagen einschätzen kann, auch irgendwie einfach immer stärker wurden.
Ja, also da müssten wir jetzt sehr in Details gehen, um so die einzelnen Wellen anzugucken. Aber du hast schon im Prinzip, im Großen und Ganzen hast du schon recht, dass sich das so aufbaut. Das ist halt ganz simpel, dass Reiz reicht irgendwann nicht mehr. So das System, wie auch, ich bin jetzt dafür kein Experte, deswegen möchte ich das mit so dem Vorbehalt sagen, aber so wie ich auch Sucht und Suchtmechanismen verstehe, ist, dass halt das System sich immer mehr daran gewöhnt, an den Stimulus, und dann brauchst du halt das immer Stärkeres, um den gleichen Effekt zu erzielen. So. Das war so der eine Teil, der aktiv war, und dann auch der andere Teil, dass ich mich irgendwann angefangen habe, sehr ungesehen von der Welt zu fühlen, so, weil ich auch so die Story hatte, okay, ich muss jemand sein für die Company, ich muss jemand sein für meine Frau, ich muss jemand sein für meine Freunde und so, und so, wer bin ich eigentlich? Und daraus auch so ein bisschen die Geschichte entstanden ist, okay, ich bin halt eigentlich allein gegen die Welt, so, und habe mich auch so, ja, ich war schon so sehr abgestumpft und abgeschnitten vom Leben, und da kommt dann, also da macht es dann Sinn sozusagen, dass sich der Stimulus immer weiter verstärkt, um halt sich lebendig oder um mich lebendig zu fühlen. Und Sex ist halt einer der krassesten Momente von, okay, ich bin hier, ich bin präsent, ich bin am Leben, und dann hast du halt diesen Dopamin-Release. So, und deswegen habe ich sozusagen auch das gewählt als Outlet. So, heute kann ich zurückgucken und sagen, okay, hätte ich damals, aber das funktioniert nicht, aber hätte ich damals die Kapazität gehabt und auch so den Mut und nicht diese ganzen Bilder von mir in meinem Kopf, vielleicht auch meiner Partnerin damals zu sagen, so, hey, bin eigentlich am Ende überfordert, so, und die Company war eine Sache, und sie hatte auch für viele Jahre, hat heute noch, heute geht es ihr besser, eine schwere Lungenkrankheit gehabt, die mich auch belastet hat, aber dadurch, dass ich ja so am Anschlag und am Limit war, konnte ich gar nicht processen, was das mit mir gemacht hat, sodass ich halt haufenweise feststeckende Emotionen in mir hatte, die halt so ich unten gehalten habe, und dieser Druck musste halt ab und zu mal irgendwo hin, und da war das dann ehrlicherweise so, hätte es etwas gegeben, was nicht Sex ist, was genauso stark wirkt für mich, hätte ich wahrscheinlich das genommen. Es ist halt einfach eine der stärksten Drogen aus meiner Sicht. Sex ist was sehr Schönes, das heißt nicht, dass es eine Droge ist, ja. Aber ich habe es als Droge benutzt, ganz klar. Man kann fast alles zu einer Droge machen. Und das war halt das Mittel. Und wo ich gemerkt habe, so, okay, das wird langsam schwierig, wo ich mich halt dabei ertappt habe, dass ich irgendwie alleine mal eine Leine gezogen habe oder so, und gesagt, okay, wenn. Also Drogenkonsum alleine ist halt ist eine Sache, so, es passiert mal auf einer Party so, und ich kenne fast keinen, der das nicht macht oder mal gemacht hat, sagen wir so. Aber wenn es so für mich war es so ein Anzeichen, okay, ich habe alleine praktisch ein Longing, irgendwie jetzt nicht hier zu sein, nicht präsent zu sein, um mich irgendwie aus dem Leben zu ballern. Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben, ja.
Wie kriegt man das denn mit diesem ganzen Doppelleben auch irgendwie einfach so operativ irgendwie hin? Also das stelle ich mir halt auch einfach extrem schwer vor. Also irgendwie, was für Ausmaßen waren das? War das dann irgendwie sozusagen, also wie viel hast du beispielsweise getrunken? Wie oft hast du jetzt beispielsweise irgendwie gekokst oder sonst irgendwas?
Trinken ist ja gesellschaftlich wunderbar akzeptiert, das ist ja kein Problem. Also mir ging es gesundheitlich offensichtlich schon nicht mehr gut zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, viel zu trinken. Aber meine Partnerin hat damals versucht, das paar Mal mir zu erklären, dass ich eigentlich zu viel trinke und das auch meinem Körper nicht mehr gut geht. Ich bin richtig aggressiv geworden. So, ich habe mir keine Chance gelassen, mir das irgendwie näher zu bringen. Aber ansonsten ist es ja kein Problem. Also ich kann ja easy, ich würde auch nicht sagen, ich war ja nicht Alkoholiker oder so, ne? Aber also es kommt die Frage, wie man das definiert, aber ich habe halt schon irgendwie an der Hochphase, bevor ich dann aufgehört habe, habe ich bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, also mit Wochenende wahrscheinlich schon 5 Flaschen Wein die Woche oder so, würde ich sagen. Vielleicht 4, keine Ahnung, irgendwie so in den Dimensionen, auch nicht jede Woche, aber halt schon so, hat er auch zu massivem Übergewicht und so beigetragen und so. Aber es ist kein Problem. Ich kann Alkohol in rauen Mengen konsumieren. Das ist ja gesellschaftlich vollständig akzeptiert. Das ist die einzige Droge, wo ich mich rechtfertigen muss, warum ich sie nicht konsumiere. Ja. Lass dich mal ein Restaurant und zieh mal 3 Lines und dann kommt keiner und sagt zu ja. Also, ja. Ne? Und wenn ich aber nicht trinke, dann muss ich das erklären, warum ich das nicht tue. Schon absurd.
Komisch, dass du heute Morgen um 10 kein Bier im Büro und trinken wolltest. Stehe ich gar nicht.
Die Zeiten sind vorbei. Nein, ich habe auch nie morgens oder so getrunken. Aber das war einfach so, war so ein bisschen der Einstieg. Wo die, also das heißt Einstieg, das klingt jetzt so, als ob ich irgendwie krass drogenabhängig gewesen wäre. Aber was soll ich jetzt sagen? Ja, also es baut sich halt einfach auf. Und genau, du hast gefragt, wie man so mehrere Masken im Leben sozusagen managt. Kann ich nicht sagen, wie man das macht. Ich habe es halt gemacht. Also wie gesagt, Alkohol war nicht so das Problem. Und ansonsten halt versteckt und verheimlicht. Gelegenheiten genutzt, wenn sie da waren. Und es hat so mental hat's funktioniert, weil ich die Fähigkeit hatte, sozusagen mir zu erklären, also wie so ein fast schon so unterschiedliche Persönlichkeiten reinzugehen. Eine Person bringe ich ins Office, eine Person bringe ich irgendwo anders hin, bringe ich meine Partnerschaft und eine andere Person macht dann die ganzen Sachen, über die keiner was wissen soll. Das geht schon. Ist halt viel Aufwand.
Und wie war das so zeitlich einzuordnen? Also wann ist das quasi angefangen, wann ist es stärker geworden, wann war es vielleicht ganz extrem? So kann man das irgendwie so...
Ja, das, ja, da müssten wir sehr, sehr weit reingehen, aber so es gab so eine Phase so bis 2019, wo es durchaus intensiver war, dann hatte ich so ein Erlebnis gemacht in so einem Meditationsretreat, wo ich dank meiner Frau war, was echt life-changing war. So. Und dann habe ich das relativ lange gelassen. Und dann gab es dann nochmal eine Phase, wo es viele Sachen zusammenkamen. Ihr ging es sehr schlecht, der Company ging es schlecht. Und dann bin ich wieder rückfällig geworden, sozusagen. Also ich sage mal so, ja, bis 2019, dann länger Zeit Pause und dann nochmal so ab Sommer 21, ist jetzt auch schon ein bisschen herrlich gesagt, so ja, Sommer 21, nochmal so ein Jahr oder so. Und dann irgendwann hatte ich so einen Breakthrough und seitdem habe ich diese ganzen Sachen nicht mehr angefasst. Jetzt auch halt schon ein bisschen her, fällt mir gerade auf, krass. Scheint zu funktionieren. Und es korrelierte schon, in der Intensität korrelierte er schon mit, okay, erster Exit je nachdem, was in der Firma halt so, gerade da der Stresslevel war und was da gerade so passierte. Es gab auch noch mal so eine Phase, eine Zeit lang, wo da hatten wir den Versuch gemacht, auch einen externen CEO reinzuholen. Da hatte ich mich auch ein paar Monate ausgeruht dazwischen. Da ging es mir dann auch besser. Und sobald ich ein bisschen mehr Freiheit für mich hatte, habe ich diese Dinge auch sehr wenig oder nicht gebraucht. So. In dem Moment, wo ich mich eingesperrt und eingeengt gefühlt habe, so, hatte ich ein höhere Need, meiner Realität einfach zu entkommen in dem Moment. So.
Ja. Wie war das denn bei dir in der Zeit, Genna? Also ihr hattet ja wahrscheinlich einen ähnlich stressigen Alltag. Wie bist du mit den Sachen umgegangen?
Ja, wir hatten auch schon häufiger darüber gesprochen, dass es eigentlich interessant ist, dass wir in der gleichen Company waren, die gleichen Anteile, gleiches Gehalt, gleiche Menschen, gleiches Business und trotzdem so unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Ich würde sagen, so rückwirkend gesehen, also klar, das war extrem painful und man hat irgendwie viel Stress gehabt, aber ich würde so wahrscheinlich so mit als die beste Zeit meines Lebens irgendwie sehen, weil das viele Dinge irgendwie erfüllt hat, die mir Spaß machen und die ich irgendwie gut finde. Ja? Und das heißt, also, es ging halt immer irgendwie vorwärts, es ist immer irgendwas passiert. Also man war beschäftigt, aber sinnvoll beschäftigt. Ja? Man hatte immer wieder neue Ziele gesetzt und die quasi erreicht und übertroffen. Ja? Und das hat halt immer so einen Kick ausgelöst. Ja? Genau, und bei mir war das... Also für mich war es immer stressig, aber ich war auch sehr tief, sage ich mal, in der Company irgendwie verwurzelt. Ja, ich war zu der Zeit Single auch, also gerade irgendwie aus einer langjährigen Beziehung raus gewesen und dann hatte ich entsprechend halt auch viel Zeit und irgendwie viel Energie. Ja, und das ist dann alles irgendwie in die Company eingeflossen. Wir haben, wie gesagt, jeden Abend irgendwie da zusammengesessen in der Gruppe, sind dann irgendwie Donnerstag ausgegangen, Freitag ausgegangen, dann am Wochenende teilweise ausgegangen. Also ich würde sagen, also mein Ventil war so das Ausgehen, ja, oder Feiern gehen. Sehr stark und sehr exzessiv teilweise auch, ja, in einer bestimmten Phase. Aber es hat halt trotzdem immer irgendwie Bock gemacht. Ja. Das Einzige, wo ich irgendwie gemerkt habe, okay, da ist jetzt eine Grenze, das hatte ich euch vorhin ein bisschen erzählt. Also das war, glaube ich, Ende 2017, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich habe die ganze Zeit Magenprobleme. Ja. Egal, was ich esse, ich habe einfach die ganze Zeit Krämpfe und Schmerzen, aber so richtig, richtig stark. Ja. Das hat natürlich auch ein paar Wochen gedauert, bis ich irgendwie gesagt habe, okay, ich beschäftige mich jetzt damit. Ja. Dann bin ich zu einer Ärztin gegangen und habe gesagt, ja, habe ihr so ein bisschen erklärt. Und ihre erste Frage war, okay, haben Sie denn aktuell viel Stress? Und ich meinte so, ja, keine Ahnung, ganz normal, ja.
Ganz normal. Super Einschätzung zu Stress. Haben Sie viel Stress? Ganz normal.
Genau. Ich dachte so jetzt, meine Antwort war ja jetzt nicht mehr als sonst. Ja. Und das war aber tatsächlich, da waren wir gerade im ersten Verkaufsprozess, ja, also eigentlich relativ viel Stress, ja, aber nicht, dass es mir irgendwie bewusst war. Naja, und dann bin ich quasi dann hat sie gesagt, okay, dann lassen wir mal ein paar Untersuchungen machen. Dann bin ich von Arzt zu Arzt gerannt, irgendwie 2-3 Monate, alle möglichen Untersuchungen gemacht. Sie meinte, alle Werte sind top gesund. Und dann meinte ich, ja gut, aber ich habe ja irgendwie Bauchkrämpfe. Und dann meinte sie, ja, fahren Sie doch mal irgendwie in den Urlaub. Ja. Und ich meinte dann aber, wie soll ich denn in den Urlaub fahren? Ich habe ja die ganze Zeit irgendwie Magenkrämpfe, wie soll ich da irgendwie überstehen? Ja. Sie meinte, machen Sie das einfach mal und dann kommen Sie dann wieder. Und wenn das nicht so ist, dann gehen wir quasi nochmal die nächste Runde an Untersuchungen. Die ist aber dann relativ unangenehm. Und dann bin ich nach Hause gegangen, das war so kurz vor Weihnachten. Hab dann irgendwie geguckt, was ich machen will, und dann dachte ich mir, okay, ich wollte schon immer mal irgendwie Kitesurfen lernen. Ja. Dann habe ich mir so einen Trip nach Westsahara, also da in Marokko die Ecke quasi, gebucht. Bin dann und der Trip war schon quasi in 3-4 Tagen, und als ich gebucht habe, wirklich am nächsten Tag ging es mir schon viel besser. Ja. Also Krämpfe waren schon irgendwie kaum noch da, und dann bin ich hingeflogen und das war einfach komplett weg. Ja, quasi alle Symptome, die ich hatte, die waren einfach komplett weg. Und da habe ich so für mich verstanden, okay, krass, wie stark sich das quasi auswirkt. Ich hatte quasi gefühlt, hatte ich keinen Stress, aber mein Körper hat mir quasi so viele Anzeichen gegeben, dass es jetzt irgendwie vorbei. Ja. Und dann war ich irgendwie eine Woche da, dann war Weihnachten, und dann bin ich allgemein so zur Ruhe gekommen, und dann habe ich halt festgestellt, okay, krass, jetzt bin ich wie ein neuer Mensch, kann quasi wieder weiter Gas geben. Ja. Und das hat dann auch gut funktioniert. Also das war so ein bisschen, wie ich das gelernt habe, aber ansonsten fand ich die Zeit extrem geil. Die Leute waren gut, genau, wir hatten viel Spaß, deswegen.
Wie war denn das vielleicht so ein bisschen, also so, man kennt selber, okay, ihr wart auf einem ganz anderen Level, aber Marvin und ich machen die Sache halt irgendwie auch zusammen. Klar, es ist ein ganz andere Größe, aber irgendwie vor allem so als Co-Founder hat man ja irgendwie auch eine ganz besondere Beziehung irgendwie, würde ich jetzt mal zueinander sagen. Also ist ja schon so, dass man ja schon eine richtige Beziehung pflegt, man weiß ganz genau, wie der andere tickt, man weiß ja auch irgendwie zu sagen, was bei dem anderen recht viel im Leben passiert. Wie war das dann vielleicht so bei euch irgendwie so ein bisschen so in dem Zusammenspiel, weil man muss ja irgendwie, also hat man das dann irgendwie mitbekommen, dass es Björn ja sozusagen vor allem sozusagen mit dem Umgang, jetzt sage ich, dann vielleicht nicht ganz so gut ging mit hinsichtlich den sag ich, Substanzen und nennen Sie jetzt auch mal diese Fast Releases, die er sozusagen sich dann sozusagen eingeholt hat. Wie war die Zeit so für dich? Hat man das mitbekommen, hat man das nicht mitbekommen?
Also für mich war das zumindest so, das hat ja Björn gesagt, dass er diese zwei Gesichter, ja, also und ich glaube, das hat er auch schon sehr gut gelebt, ja, dass du es eigentlich nicht so richtig mitbekommen hast. Ja, also dadurch, dass wir natürlich schon insbesondere irgendwie viel Zeit miteinander verbracht haben, habe ich immer wieder mal so Verhaltensmuster irgendwie gesehen, dass er so oft so zynisch ist oder halt irgendwie ein bisschen genervt, so launig und sowas. Das waren so die Anzeichen, ja, dass es allgemein ja vielleicht irgendwie nicht in einer guten Stimmung ist, aber ich würde sagen, zu der Company nach innen hattest du das eigentlich nicht gemerkt, ja, oder nicht so offensichtlich und nicht auf den ersten Blick. Aber natürlich auch so Sachen wie, ich glaube, Björn war in den 5 Jahren, auf den 5 Weihnachtsfeiern, glaube ich, warst du einmal da oder so, ja, und dann auch, weil ich gesagt habe, okay, du musst da auf jeden Fall hin, weil ich stelle mich da nicht alleine hin. Genau, also er hat schon gut um das Business quasi drum navigiert und quasi die Person zu sein, die er auch sein wollte, sodass man das auch nicht quasi so stark mitbekommen hat.
Und wie war das dann bei dir, Björn? Hast du das dann auch so ein bisschen bei Genna sozusagen gemerkt, dass da irgendwie teilweise ja ein bisschen was anders war in Richtung Stress oder sowas? Habt ihr da vielleicht auch drüber gesprochen sozusagen? Wie hast du das so ein bisschen wahrgenommen?
Also ich glaube, wir haben nicht viel drüber gesprochen in Details. Ich habe das auch, ich habe vorhin schon gesagt, nur jetzt nicht wirklich geteilt mit anderen Menschen sozusagen. Natürlich habe ich wahrgenommen, so wie der Stresslevel auch für ihn war oder so. Ja, also was ich in dem Kontext allgemein sagen würde, so, also der Job hat auch in unserer Beziehung einfach 90% des Raums irgendwie eingenommen, so, weil der Job, ne, die Company. Und ja, was halt auch war, also wenn wir halt das, also was definitiv auch irgendwie ein großer Vorteil ist, wenn man zusammen gründet und sich schon so lange kennt, so, dass halt die Dinge funktionieren halt sehr, sehr gut. Wir müssen halt viele Dinge einfach nicht besprechen. So, das war einfach klar. So, wir haben das kurz angeguckt und dann haben wir uns sofort verstanden und mussten da nicht irgendwie noch das erklären und noch jenes und noch hier noch den kompletten Bogen, sondern und halt ein hohes Level an Vertrauen auch einfach, was halt da ist. So dass eigentlich sogar, würde ich sagen, wenn wir jetzt ein Meeting hatten und irgendwas Arbeitstechnisches besprochen haben, das war dann sogar für mich irgendwie so ein Moment von, okay, ich so kann sogar ein bisschen entspannen, weil das irgendwie einfach ist. So und sehr, sehr effizient. So, wir connecten, gucken uns das kurz an, allein das und dann geht's halt los und verstehen halt auch, wie der andere denkt und wo der herkommt, so ein bisschen. Halt viel besser als mit jedem anderen. So, deswegen war das eigentlich eher so ein, also Arbeitskontext, aber so ein Raum von, okay, es ist einfach. Es ist jetzt nicht so alles so kompliziert und so schwierig und so weiter. Das würde ich sagen, aber ansonsten, ja, in der Tat, also was definitiv war, für mich zumindest, ist, dass auch in unserer Beziehung einfach die Company sehr, 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 sehr viel Space eingenommen hat. So. Ja, das war definitiv so.
Lass uns vielleicht, bevor wir dann so ein bisschen so auch dahin schwenken, was ihr sozusagen heute macht und wie du auch sozusagen den Problem, die du damals hattest, dann irgendwie, ja, sozusagen davon losgekommen bist, ist es ja schon so, dass wenn man sich so ein bisschen so den letzten Baustein, bevor, ja, ihr sozusagen in andere Richtung gegangen anguckt, ja, schon sagen muss, dass er die Company natürlich irgendwie wirklich so picture perfect verkaufen konnte, ne? Also wenn man es irgendwie so sozusagen nur als Außenstehender betrachtet, ist es eigentlich schon fast, also dieser Moment, wo es dann, glaube ich, sozusagen alles fertig war, ist ja schon, ja, also viel besser kann es ja, glaube ich, nicht sein, wenn man sich die Entwicklungen in dem Bereich danach anguckt. Wie war vielleicht so ein bisschen so, wenn man darüber sprechen darf, so die Zeit, dass dieser Exit so ein bisschen angebahnt hat? Wie war das dann sozusagen für euch nochmal? War das dann irgendwie vielleicht so ein bisschen so, okay, ich muss jetzt irgendwie nochmal ein Dreivierteljahr richtig Gas geben oder mal ein Dreivierteljahr wird es richtig hart und dann ist es halt irgendwie vorbei. Wie bereitet man sich selber und so eine Company vielleicht so ein bisschen auf so einen Exit vor?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich habe mich selber darauf nicht vorbereitet. Ich bereite mich auch eigentlich auf nichts vor in meinem Leben. Ich falle da einfach immer rein. So. Also Vorbereitung ist etwas, was ich auch einfach tiefsten Inneren stark ablehne. So. Ich mache die Dinge halt. Manchmal mache ich dann vielleicht irgendwie zu viel oder so oder mache irgendwas, was ich eigentlich nicht machen wollte, aber ich bereite eigentlich nicht wirklich was vor. Selbst die Investoren-Meetings, also klar, ich hatte ein Deck, was irgendwie vorher gebaut wurde, so, ne? Aber was ich dann da erzähle, wie ich das mache und so weiter und was für Fragen ich stelle, das entscheide ich in dem Moment, wo ich da bin. So. Und auch wie sie es für mich persönlich anfühlen wird, ich habe mich da nicht klar, wir haben viele Dinge geklärt, okay, wie werden wir das machen, wer wird welche Aufgaben übernehmen und so weiter und so fort und diese ganzen Sachen, aber das würde ich nicht als Vorbereitung so richtig bezeichnen. Und so auf der Company-Ebene, die haben wir eigentlich auch nicht dafür vorbereitet. Also so, ich glaube, das ist so, also keine Ahnung, vielleicht bin das nur ich so, der einfach Vorbereitung nicht gerne mag. Wir haben es einfach gemacht halt. Ja, es gab jetzt keine krasse Vorbereitung darauf, weil man ja gar nicht wusste, ganz ehrlich, heute kann ich da drauf gucken und ich habe ja die Erfahrung gemacht, aber what do I know, wie ein Konzern funktioniert und ich bin gerade in meiner Company und ich werde vom Konzern übernommen, ich muss es ja erstmal lernen, wie das aussieht und von daher war das eher ein dynamischer Prozess als jetzt eine Vorbereitung, würde ich sagen. Mhm. Es war definitiv challenging sozusagen, so ein Unternehmen in einen Konzern einzubringen. Das ist jetzt schon ein sehr, sehr großes, sehr komplexes Projekt. Das ist definitiv so. Und was ich noch sagen wollte zu dem, was du davor gesagt hast, wir hatten auch einfach halt auch sehr, sehr gutes Timing. Ne? Corona hat uns halt da einfach sehr in die Karten gespielt, weil halt E-Commerce allgemein durch die Decke gegangen ist und es auch völlig unklar war, okay, wie wird es weitergehen so? Bleibt das jetzt die nächsten 10 Jahre so? Ist, ich meine, gab es ja Horrorszenarien auch, das ist irgendwie das Ende vom stationären Handel. Das ist jetzt so die Zeit von E-Commerce und die geht nie wieder vorbei. So, und am Ende kam es alles ein bisschen anders, aber wir hatten natürlich auch echt guten Rückenwind auf Basis von Corona. Hat sich definitiv nicht so angefühlt wie nach, okay, ich muss jetzt nochmal ein Dreivierteljahr richtig Gas geben und dann bin ich da, sondern für mich persönlich war es eher so, okay, das ist eine ziemlich große Entscheidung, wo nochmal mehr Verantwortung und nochmal mehr Belastung sogar reinkommt, weil es ja klar war, okay, wir werden übernommen von einem Konzern, da kommen ganz neue Strukturen, neue Aufgaben, neue Prozesse, neue Anforderungen, sehr viel Unsicherheit einfach, Unklarheit. Unklarheit ist immer nochmal ein neues Level an Stress, weil ich nicht weiß, was passiert. von daher hat sich das nie so angefühlt, wie ich gebe jetzt nochmal richtig Gas und dann habe ich frei, sondern eher so, okay, da kommt was Unbekanntes. Das hat sich sogar noch anstrengender angefühlt, ehrlich gesagt. So war es zumindest für mich.
Hm. Wie war das dann so ein bisschen so, oder was sind, also ihr habt in der ganzen Growth Journey, seid ihr sehr, sehr bedacht, ihr versteht das Thema sehr, sehr gut und irgendwie, also ihr versteht auch ganz genau, warum es so passiert ist, aber warum ist es dann danach so Art, ja, was heißt hart in die Hose gegangen? Ich glaube, man kann schon sagen, also die Entwicklung, die danach mit, ja, vor allem Hello Buddy und sowas passiert ist, das ist ja, also das hätte man sich ja eigentlich fast gar nicht vorstellen können. Was sind eurer Meinung nach die Gründe dafür? Weil wenn man sich anguckt, dass es dann irgendwie 3 Jahre später irgendwie an Grenion verkauft wird oder sowas und Nick, hallo Nick, vielleicht kommst du ja auch mal in einen Podcast, dann haben wir sozusagen alle Stages der Company mitgemacht. Was sind eure eigenen Erklärungen dafür? Ihr wart ja auch noch lange selber an Bord und irgendwie, also auch obwohl ihr dann natürlich irgendwie sagen, ihr habt euren Teil vom Tisch geholt und ihr wart da so gesehen erstmal raus. Man hat natürlich trotzdem noch eine ziemlich starke Verbindung irgendwie zu dieser Company und man sieht irgendwie so, hey, es performt irgendwie nicht mehr so wie vor vielleicht noch einem halben Jahr. Was waren so eure eigenen Meinungen oder Begründungen dafür?
Also definitiv sehe ich Corona als einen, also die Veränderungen im Markt danach, die kamen. Definitiv auch aufkommender Wettbewerb. Dann einfach auch so eine junge Company in eine neue Struktur zu überführen, ist halt auch einfach ein Riesenprojekt, was halt distracted, was glaube ich in guten Zeiten gut managbar ist. Wenn du dann aber Veränderungen im Markt gleichzeitig hast, die irgendwie Schwierigkeiten machen und musst dann so einen Übernahmeprozess sozusagen bauen, das macht es halt nochmal anstrengender. Dazu kam dann, dass auch zu dem Zeitpunkt auch angefangen hat, meiner Frau signifikant schlechter zu gehen. So, das hat dann bei mir auch nochmal persönlich mehr Stress und weniger Kapazität für das Unternehmen auch verursacht. Und dann ging es auch relativ kurz nach dem Deal, hat auch bei Henkel intern sich relativ viel verändert, muss man sagen. Sodass auf einmal auch gab es neue Ansprechpartner und da gab es auch eine Phase bei denen von Unklarheit sozusagen. Das hat jetzt halt dann auch uns auch nicht geholfen in dem Moment. So, und ich würde sagen, da kam halt echt einfach sehr, sehr viel zusammen. Und man sieht es ja auch eigentlich so, wenn man jetzt heute drauf guckt, ich meine, die Marken sind halt echt gut im Retail mittlerweile aufgestellt und so. Also die Substanz ist eigentlich da geblieben und ist auch stabil geblieben. So. Wir hatten halt einfach wirklich so dieses krasse Wachstum in der Geschwindigkeit, auf der Profitabilität war halt nicht available. Aber das Unternehmen hat immer noch Substanz, die hat heute auch immer noch verkauft und in gewisser Weise haben wir es nicht geschafft, da hinzugucken, aufgrund dieser ganzen Umstände. Das ist so die eine Sache, die ich sagen würde. Dazu wollte ich noch einen Punkt machen, der ist mir gerade entfallen. Aber das ist so im Wesentlichen, was ich da sehe.
Bei dir auch?
Hast du noch irgendwelche anderen Gedanken, Genner?
Nee, also hat Björn eigentlich alles schon gesagt. Okay, glaube ich, viele verschiedene Punkte, die da zusammengekommen sind, deswegen.
Ja, also genau, was ich noch sagen wollte, ist halt trotzdem dann irgendwie gut war, so ich bin dann Anfang 22 ja nochmal so ein bisschen wieder aktiver geworden sozusagen und habe dann auch den letzten Deal dann nochmal mitbegleitet und das hat sich auch gut angefühlt, das gemacht zu haben. Auch eine von den zwei, sag ich mal, größeren Entlassungswellen, die wir gemacht haben, habe ich auch selber gemacht, das war irgendwie auch gut. Also mit einem Team natürlich, die mich stark unterstützt haben, aber hat sich irgendwie auch gut angefühlt, so mit sozusagen dann den letzten Schritt sozusagen, der dann passiert ist, noch mit begleitet zu haben. Also ja.
Dann lass uns doch mal, bevor wir zu den Themen kommen, die ihr jetzt sozusagen macht, noch eine von zwei Fragen stellen, wie die jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdet ihr gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Wenn ihr euch jetzt quasi eine Person aussuchen dürftet, wo ihr sagt, hier, die kommt heute vorbei, hat jetzt eine Stunde für euch Zeit, wer wäre das?
Bei mir wäre es Gabor Maté. Kennt ihr wahrscheinlich nicht.
Nee. Fühl gerne aus.
Hast du wahrscheinlich direkt in unseren Augen gesehen, dass gar keine Ahnung vorhanden ist, ne?
Ja. Maté ist ein Autor, ist ein Arzt. Autor mittlerweile, also relativ bekannt in der Szene, so ein Buch geschrieben, das heißt Der Mythos vom Normalen. Ist ein ziemlich geiles Buch, kann ich sehr empfehlen. Beschäftigt sich halt viel mit dem Thema Authentizität, Sucht und solchen Themen. Und hat da eine sehr gute Verbindung dazwischen hergestellt. Er sagte so ein bisschen, dass unsere Gesellschaft halt ein Genozid von Authentizität stattfindet. Und das zeigt sich in allen möglichen Verhalten, insbesondere in Suchtmustern. Von Dingen, die gesellschaftlich verurteilt werden, wie Drogen, bis hin zu Dingen, die gesellschaftlich akzeptiert sind, wie Social Media zum Beispiel. Ist wirklich sehr, sehr inspirierend. Ist schon relativ alt, aber hat für mich den Content, der auch für mich sozusagen den Blick auf mich selbst mit sehr viel Mitgefühl aufgeladen hat. Deswegen bin ich ein sehr, sehr großer Fan von ihm und mit ihm mal zu sprechen, das würde mich sehr interessieren.
Wann bist du das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden?
2021 oder so, glaube ich. Also sagen wir mal so vor 3 Jahren. Seitdem folge ich ihm und höre mir immer wieder Podcasts und solche Sachen an. Ja.
Wer wäre es bei dir, Gänger?
Ja, habe ich auch schon länger darüber nachgedacht, wer das sein könnte. Und dann so ein bisschen dann irgendwie rückblickend zurückgeschaut, würde ich, glaube ich, Richard Branson, den kennt ihr ja wahrscheinlich.
Da merkst du wahrscheinlich wieder, wo gerade unsere Prioritäten liegen.
Ja, genau. Genau, da merkt man auch so ein bisschen, dass solche Themen mich eher beschäftigen und warum. Ich finde es halt interessant, dass so ein Underdog, ja, das heißt, er ist irgendwie Legastheniker, ja, hat er irgendwie Schwierigkeiten gehabt und er hat so das genutzt, was er irgendwie hat, ja, so Charisma und harte Arbeit und irgendwie Leute zusammenzubringen und hat sich quasi da irgendwie hochgearbeitet und hat ein Imperium geschaffen. Das ist so einerseits, oder andererseits im Vergleich so zu vielen anderen erfolgreichen Unternehmern wie Elon Musk und Jeff Bezos und sonst was, der macht auf mich immer irgendwie so einen glücklichen und zufriedenen Eindruck. Ja, der hat irgendwie eine Familie, ist seit, keine Ahnung, seitdem er irgendwie Anfang 20 ist, verheiratet, hat irgendwie erwachsene Kinder, alle sind irgendwie normal, gut ausgebildet. Man hört eigentlich nur Positives von ihm. Ja? Und der wirkt halt einfach auch sehr zufrieden mit dem, wo er ist und was er gemacht hat. Ja? Und das haben die meisten Unternehmer dann doch irgendwie nicht, weil du merkst dann, die sind irgendwie ego getrieben oder müssen irgendwas beweisen oder haben irgendwie 17 Mal geschieden und 23 Kinder und sowas, ja, also und da merkt man halt, da fehlt halt irgendwas, ja, oder die sind auf der Suche nach irgendwas und bei ihm habe ich das Gefühl nicht, ja.
Ist dann irgendeine bestimmte Frage im Kopf, wo du sagst, ja, das interessiert mich da am meisten?
Na, wie er das schafft, das so zu machen, und mich würde es interessieren, ob es echt ist.
Ja, okay. Ja, das stimmt wohl. Also vor allem zu sagen, die Bereiche, die Virgin ja macht, sind ja auch einfach so grundlegend so verschieden, also in so vielen verschiedenen Kategorien, aber trotzdem kommt wirklich, wenn man ihn so sieht, das Gefühl aus, dass jeder einzelne Geschäftsbereich von ihm auch irgendwie massiv irgendwie, als er ihn auch einfach zutiefst vertritt, so ein bisschen. Und das ist schon ein ziemlich spannender Punkt.
Ja, ich habe es gerade schon angeteasert. Was macht ihr jetzt? Ihr habt dann einen Exit an Henkel gemacht. Wahrscheinlich die ein oder andere nette Summe sozusagen dann noch privat an Geld bekommen, dass das Unternehmen dann noch weiter betreut, aber dann sozusagen beide eine gewisse andere Route eingeschlagen. Ich lasse gerne auch noch kurz darüber sprechen, ja, was ihr jetzt macht, wie ihr jetzt gerade aufgestellt seid.
Ich glaube, wichtig erstmal, glaube ich, zu verstehen, zu sagen, was so ein Moment mit einem vielleicht irgendwie selber macht. Also man muss natürlich irgendwie sagen, also ihr habt irgendwie du wahrscheinlich noch ein bisschen länger unter Strom gelebt. Wann war vielleicht irgendwie so der erste Moment, wo man realisiert hat, so, fuck, mein Leben ist jetzt komplett anders und es ist, dieser Strom ist vielleicht so ein bisschen vorbei. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt irgendwie, glaube ich, gewesen, wenn man irgendwie dann einfach sozusagen einen Cut gezogen hat.
Von 100 auf 0 quasi.
Also bei mir kann ich sagen, dass das erst 2 Jahre später passiert ist. Das war im Oktober 22, habe ich einen Breathwork-Retreat gemacht mit Pete, der jetzt auch Co-Founder ist bei mir, meiner Breathwork-Company. Und ja, bis dahin so hatte ich zwar die Kohle auf dem Konto irgendwie, aber ich habe jetzt auch nichts Krasses damit gemacht irgendwie, also nichts so total Absurdes. Und mein Leben hat sich halt auch nach wie vor so relativ flat und abgestumpft angefühlt und doch echt ziemlich depressive Phasen gehabt dazwischen. Und da auf dem ich mit ihm gearbeitet habe und hatte ich eine Breathwork-Journey gemacht, die extrem tief ging und wo sich für mich so ein emotionaler Raum wieder geöffnet hat, den ich davor nicht wusste, dass es für mich available ist sozusagen. Und da hat sich so viel aufgetan, so viel gelöst und so ein Gefühl von Freiheit entstanden, dass ich zum ersten Mal einen Moment hatte, wo ich eigentlich appreciaten konnte, was ich Gutes habe im Leben, was davor ich einfach nicht mehr gesehen habe. Das war einfach da, aber es hat mich nicht mehr interessiert. Da hatte ich so ein Breakthrough in der Journey und danach habe ich gedacht, ah krass, okay, eigentlich, okay, ich habe zwar echt viele Challenges, die ich jetzt irgendwie angehen möchte, so, und ich habe auch sehr viel Gutes. Und da habe ich das zum ersten Mal so realisiert für mich. Und ohne, sage ich mal, der Arbeit an mir und ohne Breathwork und Co. wüsste ich jetzt nicht, wann das passiert wäre. Das war wirklich dieser Moment damals auf IOS. Ja.
Was war bei dir der Moment, wo du sagen würdest, okay, Leben ist jetzt ein anderes?
Gab es den Moment überhaupt oder ist es halt eher so... klar vorbestimmt gewesen.
Bei mir war das extrem schwierig, quasi von 100 auf 0 irgendwie zurückzugehen. Ich hatte gemerkt, ich hatte irgendwie so viel Energie, ich wollte irgendwie weitermachen und irgendwie was Neues machen und irgendwie so richtigen Drang verspürt, quasi nicht auf 0 zu gehen. Und habe dann auch, keine Ahnung, irgendwie Sachen mit angestoßen, verschiedene Deals angeschaut und hatte so extrem starke so FOMO-Gefühl, ja, also dass ich irgendwie, okay, ich muss jetzt irgendwie weitermachen, sonst verpasse ich irgendwie was. Und ich würde sagen, so ein Jahr später, das war wahrscheinlich, also Ende 21 war ich raus, Ende 22 habe ich dann irgendwann gemerkt, oder Mitte 22 habe ich noch schon so gemerkt, okay, das will ich eigentlich gar nicht. Das, was ich irgendwie direkt danach gemacht habe, wozu mache ich das eigentlich? Ja, oder warum? Ja, das war dann so eine große Frage. Und dann habe ich erstmal alles pausiert und habe gesagt, okay, ich befasse mich erstmal, wer bin ich eigentlich, warum mache ich das eigentlich und was interessiert mich, was interessiert mich nicht. Ja? Da habe ich das eigentlich realisiert. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt lass mal Pause machen und dann wirklich erstmal verstehen, was will ich eigentlich tun. Ja?
Mhm. Während du dich dann, glaube ich, irgendwie sozusagen ja mittelfristig irgendwie weiter so ein bisschen doch irgendwie in dem Business-Kontext ein bisschen mehr wiedergefunden hast, hast du ja irgendwie wirklich was komplett anderes gemacht, ne? Also du bist dann ja wirklich in einen ganz anderen Bereich gegangen. Du hast ja auch, glaube ich, wirklich dann ja mit Purp oder sozusagen mit Vorsatz, also sozusagen, wie du es wolltest, sozusagen diesen klaren Cut zum Business gezogen. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber sprechen oder können wir vielleicht wieder darüber sprechen, wie das sozusagen mit diesem Thema Breathwork bei dir alles angefangen hat und wie sich dann auch sozusagen ja das Thema zu deiner Spiritualität dann irgendwie auch so ein bisschen entwickelt hat. Weil man muss natürlich sagen, wenn ich jetzt zwei Sachen in Deutschland zusammenfügen würde, die wahrscheinlich irgendwie nicht zusammen funktionieren, dann ist es irgendwie Exit für 300 Millionen Euro und Spirituality irgendwie auf Bali. Weißt du, wie man, das sind irgendwie sozusagen so zwei Sachen, die irgendwie so recht schwer einhergehen. Vielleicht kannst du sozusagen ein bisschen darüber erzählen, wie das so, weil das ist halt irgendwie so als Außenstehender, dass das so, jetzt ist, das ist mega beeindruckend, mit dir zu sprechen und wie du auch da hingekommen bist, aber das ist ja nicht, also das ist ja nicht der normale Weg, weil, also da hinzukommen so, weißt du? Ja,
ich
ja.
glaube, da würdest du dich wundern, wie viele man tatsächlich sieht.
Ich hätte tatsächlich auch gesagt, dass das klingt schon relativ normal, oder? Wenn du richtig viel Geld auf einmal bekommen hast, dann damit was anderes zu machen. Aber
also, lass den Chef sprechen.
Ich wollte gerade sagen.
Also einmal, ich meine, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so, ne, ich mag halt auch die Extreme so. Und deswegen so eine totale Veränderung, totaler Change ist jetzt für mich eigentlich eher etwas, was ich spannend finde, was ich gerne mache. So, auch wenn es mich dann immer total herausfordert. Aber es ist irgendwie ein Teil davon, der mag das auch einfach so. Ich muss halt dazu sagen, so das Thema Spiritualität hat bei mir schon früher angefangen, so, also schon vor Breathwork. So, ich hatte mal ein Erlebnis auf einem Meditationsretreat, was einfach super deep war, wo ich gecheckt habe, dass es mehr gibt so auf der Welt sozusagen, nicht nur auf der Welt, sondern dass es irgendwie noch so ein, ich bin da rausgekommen und wusste einfach, okay, Gott, es gibt Gott so, auch nicht in der Art, wie ich in der Kirche kennengelernt habe, aber es gibt etwas, was größer ist als ich und alles, was ich kenne. So. Und dann habe ich angefangen, mich einfach tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen und bin eigentlich über dieses so sehr spirituelle Erlebnis in die, sage ich mal, Personal Development Szene reingekommen und so und habe dann da explored, okay, was gibt's an Tools? Weil ich ja auch gemerkt habe, okay, ich habe irgendwie krasse Themen im Leben, die ich irgendwie ändern möchte, so, weil es mir dann einfach nicht gut geht. Ja? Also ich habe auch wirklich einfach sehr stark schwer depressive Phasen so gehabt. Und so bin ich dann aufs Thema Breathwork gekommen und das war für mich so, ich hatte diese spirituellen Erlebnisse, sag ich mal so, okay, ich merke, okay, es gibt irgendwas Größeres und mein Herz öffnet sich und ich bin irgendwie so ganz anders. Und dann ist es aber sehr schwer, das im Alltag umzusetzen, weil der Alltag ist halt immer noch der gleiche. So, ich habe noch meine Muster, mein Umfeld ist das gleiche, ich habe die gleichen Trigger. Und da kommt dann halt sowas wie Breathwork und Co. ins Spiel für mich, weil ich es da geschafft habe, Erfahrungen zu machen, die es mir dann erlaubt haben, wirklich in meinem Leben Dinge ganz konkret zu ändern. Und so habe ich quasi so einen Mix aus, sag ich mal, spirituellen Wegen, die ich gehe. Ich mache sehr viel Zen-Meditation, bin im Zen-Kloster Buchenberg auch sehr regelmäßig und auch länger. Und das ist so der spirituelle Weg und den selbst wird, sag ich mal, flankiert durch Tools wie zum Beispiel Breathwork oder hier und da auch mal Plant Medicine, wobei ich jetzt mittlerweile eigentlich eher sehr auf das Thema Breathwork fokussiert bin. Und eigentlich ist für mich der Approach so, das Thema Unternehmertum und diese Tools zusammenzubringen. Und ich finde, das schließt sich gar nicht so sehr aus. Also ich habe jetzt die Company, die ich mit meinen beiden Co-Foundern Peter und René gegründet habe in Berlin, Really Align, mit der wir halt Coaching und Breathwork anbieten. So das Kernprodukt ist eigentlich so eine erste Coaching-Experience, wo wir durch bestimmte Themen halt durchgehen und danach gehen wir ins Breathwork, wo wir sage ich mal, auf eine bestimmte Art und Weise atmen und der, sage ich mal, der Kunde, ich wollte gerade Patient sagen, der atmet vom Facilitator, also von dem, ne, der das Breathwork Session macht, auch gehalten wird in der Erfahrung und auch Bodywork bekommt und so weiter. Und so eine Session ungefähr 1,5 Stunden. Und da tut sich die Möglichkeit auf, ins Unterbewusstsein zu kommen und, sage ich mal, so diese die Thinking Mind, die ganze Zeit aktiv ist, dieses aktive Denken, das fährt sich runter. Und das, was im Unterbewusstsein so ist, was wir manchmal schwer greifen können, wenn wir so in unserem täglichen Doing sind, das kann sich so ein, kann sich zeigen an der Oberfläche. Und das können in meinem Fall zum Beispiel hunderte, tausende von runtergedrückten Emotionen sein, die plötzlich rauskommen und sich ausdrücken. Und irgendwelche Erlebnisse, Dinge aus der Kindheit, whatsoever. Und ganz oft ist es so, dass das, was wir davor im Coaching uns angucken und vielleicht so kognitiv verstehen, bringen wir dann im Breathwork auf eine Verkörperung. Und dadurch wird die Erfahrung einfach fürs Nervensystem real. Vielleicht uns zu vergleichen, es ist meiner Meinung nach, ist das, was wir tun, so eine, sage ich mal, eine sichere Alternative zu Psychedelics. So. Also ich habe selber viel Psychedelics gemacht und ich würde immer sagen, es ist nie 100% sicher. Und im Breathwork gehen wir halt auch in einen erweiterten Bewusstseinszustand, nur er kommt halt aus uns heraus, durch die Atmung, wir sind gehalten durch den Facilitator und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt etwas hochkommt, was wir nicht halten können, irgendein krass verstecktes Trauma oder wir kommen aus der Experience nicht mehr raus. Das passiert halt nicht, weil wir von unserem Körper nicht etwas bekommen, was wir nicht halten können. Was auch noch spannend ist im Breathwork, also ich habe eine Erfahrung, so ich komme in eine krasse Emotion oder ich sehe irgendwas, was ich erlebt habe und kann das nochmal neu durchleben, aber ich bin sehr präsent, also ich bin so sehr bei mir. Und meine Erfahrung ist halt so ein bisschen, dass gerade mit Psychedelics, ich bin so ein bisschen irgendwo anders und im Breathwork bin ich so sehr bei mir. Und deswegen versuche ich jetzt schon mit der Company, die wir da haben, so ein Produkt zu bauen, was halt jetzt im ersten Schritt, sage ich mal, vor allem für Unternehmer und so designt ist. Auch unsere Retreats richten sich sehr stark an die Zielgruppe. Mhm. Also wir machen wirklich so Retreats über 5 bis 7 Tage, wo wir eine Gruppe von Menschen zusammenbringen, die haben Bock haben, in die Tiefe zu gehen, an sich zu arbeiten, ihre Themen zu lösen und auch in der Gruppe zusammenkommen wollen. Wir haben halt auch die One-on-One-Experiences natürlich. Und da schauen wir jetzt daraus, okay, wie viel Business kann daraus entstehen, aber halt die Ausrichtung ist ein bisschen anders. Die Ausrichtung ist halt bei Invincible Brands, okay, Umsatz, Topline, Bottomline und in dem, was wir jetzt tun, ist okay, die Experience.
Aus DB3.
Richtig. Ja. Das war also die Haupt-KPI, die wir uns angeguckt haben. Right? Und heute ist es halt okay, welche Experience haben unsere Kunden, wie tief können sie gehen, welche Muster und Themen können sie loslassen und wie ist ihr Lebensgefühl danach. Ja, und mein Lebensgefühl hat sich halt krass geschiftet dadurch. Mhm. So, und das war jetzt sehr über die Personal Development-Ecke, aber da ist auch schon so mein Approach zu gucken, okay, wie viel Business können wir da reinholen. Und ansonsten habe ich so persönlich, und daraus mache ich in der Tat jetzt noch keinen Business-Stand heute, so einen spirituellen Weg, den ich gehe, der einfach immer tiefer führt in die ganz existenziellen Fragen, so, was für mich eine sehr spannende Exploration ist und an der ich auch einfach sehr viel Freude habe. Ja, und heute so gucke ich darauf so zurück und bin halt froh, dass ich diese Sachen gefunden habe, weil da finde ich so meinen Sinn irgendwie drin und vor allem finde ich darin immer mehr Freude. Und es sind Dinge, die ich einfach tue, ohne dass die jetzt irgendeinen Zweck haben müssen. Und selbst mit Really Align, ja, wir sind einfach so, wir sind, da ist so viel Passion hinter dem Offering, was wir haben, also hinter jeder einzelnen Breathwork-Session, die wir von einem Kunden geben oder hinter jedem einzelnen Retreat, was wir designen, dass es gar nicht darum geht, dass irgendwie, das muss jetzt nächstes Jahr 10 Millionen Umsatz machen und so weiter, sondern das ist, für mich hat das eine andere Energie, da ist so viel mehr von meinem Herz drin, dass ich viel entspannter bin darauf, was die Company halt tut und gleichzeitig sehe ich, dass sie halt auch echt immer besser funktioniert. Mhm. Ja.
Ich hatte am Anfang viele Fragen, aber die hast du, glaube ich, gerade alle in der Ausführung irgendwie eliminiert. Hast du
noch? Es ist, glaube ich, einfach spannend zu sehen, dass man irgendwie sozusagen ja bewusstseinsverändernde ja, Bereiche irgendwie sozusagen dann über diese praktikable Art dann sozusagen einnehmen kann, weil eigentlich denkt man ja eigentlich, dass es irgendwie nur zu erreichen zu Psychedelics, was ja dann jetzt irgendwie auch ein Riesenthema geworden ist. Vor allem, glaube ich, vor allem Berlin, glaube ich, nicht ganz unbekannt auf jeden Fall das ganze Thema, ist aber natürlich dann irgendwie schon sehr interessant zu sehen, dass man über einen normalen, ich nenne es jetzt mal natürlicheren Weg, also sozusagen die Atmung ist ja sozusagen des Menschen eigen, darüber sozusagen ähnliche Bewusstseinsveränderungen erreichen kann.
Ja, definitiv, das funktioniert. Das ist halt etwas subtiler. Für mich war der Impact sogar noch größer und vielleicht muss man ein paar mehr Sessions machen als nur eine. Aber was wirklich das große Ding ist, ich kann das mitnehmen, weil die Erfahrung, weil ich bin so präsent in der Erfahrung, dass halt ich danach mein Nervensystem, wenn ich dann draußen im Alltag bin, mir erlaubt, anders zu reagieren und vielleicht nicht etwas, was es davor irgendwie weggedrückt hätte schnell oder irgendetwas, was ich für mich nicht sicher angefühlt hätte, mir nicht erlaubt hätte, ist plötzlich available. Und ich würde auch ganz klar sagen, so Breathwork und die Art und Weise, wie wir es machen, das ist für mich auch eigentlich nicht in der Ecke von Spiritualität, sondern das öffnet Dinge für ein einfach ein authentisches, echteres, more connected Leben. Und das ist einfach, aus meiner Sicht, das ist schon fast so Geburtsrecht von jedem Menschen sozusagen. Und die spirituelle Dimension ist nochmal eine andere sozusagen. Ja.
Wie ging es bei dir dann so vielleicht so ein bisschen weiter? Also du hast ja auch Touchpoints und Breathwork. Bist ja, glaube ich, ein ziemlich stabiles Testimonial, sage ich jetzt mal. wie war sozusagen der Touchpoint für dich? Aber du hast dich dann sozusagen dazu entschieden, sozusagen dann doch sozusagen ein bisschen mehr, ich nenne es jetzt mal, härteren Business-Kontext zu verfolgen.
Ja, genau. Ich hatte ja gesagt, dass mir auch das Thema grundsätzlich irgendwie extrem Spaß gemacht hat, also quasi im Business irgendwie drinnen zu sein, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, immer irgendwie neue Ziele zu stecken und die dann zu erreichen. Das heißt, dem bin ich auch treu geblieben. Ja. Aber nichtsdestotrotz, als ich dann quasi gesagt habe, okay, jetzt will ich erstmal verstehen, was will ich eigentlich machen, dann hatte ich quasi auch so die ersten Berührungspunkte mit Psychedelics, irgendwie so ein Retreat gemacht und danach quasi auch Breathwork entdeckt. Ja. Und für mich war das so, ich bin quasi komplett all in irgendwie nach Bali geflogen, ich habe es noch nie vorher gemacht, dann einfach ein One-on-One-Retreat gebucht mit Pete und bin dann dahin geflogen und habe mich quasi mit dem Thema auseinandergesetzt, was passiert jetzt eigentlich.
Oder
was
aber war das am Anfang irgendwie so, was macht Björn der Verrückte da jetzt und wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, gar nicht. Also vielleicht was wir auch vorher also gar nicht so richtig irgendwie erwähnt hatten, ist, wir haben uns schon während des Aufbaus von Invincible Brands mit so Themen beschäftigt. Ja, also wir hatten eigentlich ab Jahr 2 oder so oder teilweise ab dem ersten Jahr hatten wir schon quasi beide irgendwie einen Coach gehabt. Ja, und dann hatten wir quasi auch ein Coaching-Programm für unsere, ich sag mal, Top-Executives und irgendwie wichtige Mitarbeiter in so mit großer Verantwortung irgendwie eingeführt. Ja, also das ist teilweise wirklich als Pflicht. Also die wollten das natürlich, aber wir haben es auch schon das auch gepusht, dass das gemacht und genutzt wird. Das heißt also, das Thema, also Development, Self-Development, das war jetzt irgendwie nicht irgendwie überraschend von heute auf morgen und auf einmal kommt Björn und hat da irgendwie Sachen angeschleppt, ja, sondern das war eigentlich schon immer sehr präsent. Und man hat auch gemerkt, dass es halt extrem krassen Impact hat. Und ich glaube, ich würde auch heute sagen, also ohne Coaching, damals also hätte ich das wahrscheinlich gar nicht überstanden, weil die Company, die ist so schnell gewachsen, da musst du halt mindestens genauso schnell mitwachsen und das geht halt gar nicht. Ja? Wenn du irgendwie innerhalb von 4-5 Jahren auf 100 Millionen Umsatz wächst mit 300 Mitarbeitern, das geht ja gar nicht, ja? Wenn du es nicht schon mal gemacht hast. So deswegen haben wir das schon immer unterstützt und deswegen war das Thema nicht neu. Genau. Und dann, als ich quasi überlegt habe, was will ich eigentlich machen, habe dann ein Retreat gebucht und ich habe erst Psychedelics getestet und war schon krass geflasht davon und dachte, okay, krass. Da gibt es nochmal eine ganz interessante Welt, wenn man in sich reinguckt. Ja. Und dann hat mir ein Freund erzählt, tatsächlich gar nicht Björn, sondern ein anderer Freund, der quasi auch Breathwork getestet hat, auch mit Pete, hat erzählt, okay, das ist sehr ähnlich wie Psychedelics, nur halt ohne Substanz. Ja, sehr einfach durch den Atem quasi zu erreichen. Und dann habe ich das gemacht und ich war sehr stark überrascht, dass es überhaupt geht. Weil halt die Umstellung so einfach ist. Und das Positive daran, was im Vergleich zu Psychedelics, fand ich, du kannst es nie hinterfragen, weil bei Psychedelics ist es immer eine externe Substanz, die irgendwie Auswirkungen hat auf deinen Körper und so, dass du alles, was du irgendwie erlebst, könntest du immer hinterfragen, bin ich das oder ist die Substanz. Ja? Und das hast du halt bei dem Atem nicht. Ja? Das ist der Sauerstoff, den du sonst auch atmest, nur halt in einer anderen Intensität oder halt Art und Weise. Aber du bist immer noch du und du kannst da nichts hinterfragen, ja? Weil sind quasi zu 100% deine Gedanken. Ja? Naja, genau. Das war so meine Erfahrung damit. Und so ein bisschen die Brücke, was mache ich heute? Ich habe quasi da auch mich mit dem Thema auseinandergesetzt, was macht mir eigentlich Spaß, was macht mir keinen Spaß. Ich glaube, nach dem Exit habe ich dann erstmal, wie gesagt, angefangen, Dinge anzustoßen, irgendwie zu investieren. Und dann habe ich gelernt, okay, irgendwie ist es nicht das, was mich irgendwie glücklich macht. Ja. Und habe dann so für mich verstanden, okay, eigentlich möchte ich gerne mit Leuten zusammen, Teams zusammenarbeiten, die ich irgendwie wirklich intensiv von Anfang an irgendwie unterstützen kann. Das heißt also, sei es irgendwie, es gibt eine coole Person, die ein Thema sucht, ja, oder es gibt eine Idee, wo ich dann irgendwie ein Team suche, ja, also solche Sachen, dass ich wie so eine Art kleinen Inkubator quasi für mich habe oder so ein Accelerator, also kann man formulieren, wie man möchte. Ja.
Schöne Begriffe für finden auf jeden Fall.
Genau, genau. Aber im Endeffekt arbeite ich halt sehr gerne mit irgendwie Teams zusammen und helfe denen quasi die ersten Schritte zu machen, ja, und die ganzen Fehler zu vermeiden. Und da habe ich quasi ein paar Companies in verschiedenen Bereichen, viel natürlich irgendwie mit physischen Produkten, die ich quasi von Anfang an unterstütze und denen helfe, das, die Company aufzubauen. Ja. Und das macht mir extrem Spaß, das macht denen viel Spaß und das ist immer ein sehr guter Austausch. Weil ich glaube, so als Gründer, was du ja auch selten hast, ist quasi wirklich so Sparring-Partner auf Augenhöhe, die verstehen, was du machst, die deine Probleme verstehen und die aber auch Pushback geben. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was meine Rolle dann in dem ist. Und das, mein Ziel ist, das auch quasi weiterhin auszubauen, noch weitere irgendwie Unternehmer zu finden oder junge Leute, die man quasi dabei begleiten kann, diese Schritte zu gehen.
Mhm. Finde ich gut. Was ist so, vielleicht, ihr habt jetzt so irgendwie so eine Achterbahn hinter euch und ihr habt sozusagen finanziell das, was, glaube ich, extrem viele Leute irgendwie sich sozusagen wahrscheinlich unter Glück und Erfolg vorstellen. Wir haben am Anfang kurz mal drüber gesprochen, wie ihr vielleicht Geld heute seht. Wie seht ihr, also wie ihr Geld damals gesehen habt? Was hat sich sozusagen in der Betrachtung getan und wie seht ihr Geld wirklich? Also ich stelle mir das vor allem bei dir, Björn, vielleicht ein bisschen schwieriger vor, weil sozusagen die ganze Company darauf so ein bisschen ausgelegt war, dass mein Glück in dem Geld beruht und dann zu realisieren, dass das eigentlich gar nicht der Fall ist und man wahrscheinlich sogar noch gebrochener ist als vorher, stelle ich mir arg schwierig vor.
Ja, also was ich sagen würde ist, ich bin erstmal, würde ich sagen, ich bin sehr dankbar für das Vermögen, was ich habe, so, weil es gibt mir sehr, sehr viele Möglichkeiten so, und gibt mir jetzt den Raum, Dinge zu exploren, die mich sehr bewegen und so und die mich auch anfangen zu erfüllen und das finde ich sehr, sehr schön, so, vielleicht eine große Dankbarkeit auch für den Weg, den ich und alle Wegbegleiter sozusagen gegangen sind. Und gleichzeitig hat sich meine Sicht dahingehend geändert, dass ich gecheckt habe, dass halt so die Möglichkeit, in einem gewissen Standard, sage ich mal, zu leben, das ist so Teil der, so Teil des Needs, sage ich mal, als jetzt Mensch so. Und in dem Moment, wo der erfüllt ist und quasi mehr Geld zu haben, zu so einem entweder Selbstzweck wird, im Sinne von ich brauche immer mehr, oder man aus einer Angst oder ich so aus einer Angst heraus agiere, dass ich so, okay, ich brauche mehr, weil sonst bin ich irgendwann halt arm und keine Ahnung was. Oder ich mache es zu einem Teil von mir und definiere mich darüber. Das ist ein ungesundes Verhältnis zu Geld und das ist definitiv ein Verhältnis, was ich hatte. Und heute kann ich sehen, dass, das ist sehr schwer zu beschreiben, aber die Erfahrung, so tief verbunden mit mir selbst und mit offenem Herzen zu leben, und ist mehr wert als jedes Geld auf der Welt, ohne zu sagen, dass es nicht gut ist, einen gewissen Standard haben zu können und sich halt nicht vielleicht morgens Gedanken zu machen, ob ich mir abends was zu essen kaufen kann. Aber es gibt ganz klar ein Level, ab dem es nicht mehr sinnvoll ist, alles da reinzuhängen. Und es ist ganz klar eine, also wir als Menschen haben meiner Sicht, oder andersrum formuliert, können aus meiner Erfahrung sprechen, ich habe ganz klar die Erfahrung gemacht, dass es Lebenserfahrungen gibt und Art und Weisen gibt zu leben, und das hat einfach mit der Tiefe zu tun, mit von Leben, die ich erfahre, die in der Intensität und in dem, was es mit mir tut, mehr wert ist, als den nächsten Euro zu verdienen. So, das war, von daher gibt es aus meiner Sicht diese zwei Realitäten, weil ich glaube, es macht auch keinen Sinn zu leugnen, dass Geld nicht zu Glück beiträgt. So, aber das Gefühl von tiefer Zufriedenheit und von Erfüllung und von Momenten, in denen alles gut ist, also so Momenten, in denen es okay wäre, wenn das Leben jetzt endet, weil es einfach alles peaceful und zufrieden ist, ist etwas, was Geld nicht kaufen kann. Ist etwas, was aus innen kommt. So, das habe ich gelernt und das ist das, was mich so sehr antreibt zu erforschen. Und das Schöne ist, dass ich halt die Möglichkeit habe, diesem sehr viel Energie zu widmen. Und ich würde, also heute weiß ich, dass nehmen wir an, ich würde mein Vermögen for whatever reason verlieren, würde ich mich wieder auf den Weg machen, Geld zu verdienen, um zu leben sozusagen. Aber ich würde ihm nie wieder diese Priorität einräumen und ich würde nie wieder die, sag ich mal, mein authentisches Selbst und mein volles Leben und so vollständig unterordnen. Das würde ich nicht nochmal tun. Ja.
Ich glaube, da muss man auch gar nicht viel mehr hinzufügen. Also ich finde das sehr beeindruckend, das sozusagen auch so erfahren zu können und dann auch so jetzt reflektiert ausdrücken zu können. Das ist, glaube ich, nichts, wo man jetzt von heute auf morgen kommt, drauf kommt, sondern da muss man sich irgendwie ein paar Tage Gedanken zu machen. Deswegen, ja, danke, dass du das auch da so offen teilen kannst an der Stelle.
Ja, danke. Danke fürs Feedback. Ich würde sagen, es ist Reflexion und es ist auch Schmerz. So, Schmerz hilft, hinzugucken. Mhm. Und dieses Hingucken entwickelt sich neues Lebensgefühl, neuer Bezug zum Leben. Ja.
Glaube ich auch. Ist sehr, sehr bemerkenswert, wie offen du über sozusagen Probleme sprechen kannst, weil das heutzutage vor allem, glaube ich, in diesem Fast-Paced-Gründerumfeld extrem ungern gemacht wird und da fast keine Akzeptanz ist. Das ist vielleicht eine spannende letzte Frage, die ich irgendwie noch hatte, die ihr beide, glaube ich, wahrscheinlich auch gut beantworten könnt. Ihr habt beide irgendwie offen drüber geredet. Du hast auch gesagt, dass irgendwie sozusagen du auch irgendwie dann gerne viel lange und hart feiern gegangen bist, beispielsweise, um das sozusagen irgendwie auszugleichen. Du hast dann irgendwie sozusagen deine eigenen Probleme gehabt. Wie ist denn das Verhältnis in Berlin allgemein generell zu solchen, ja, ich sag mal jetzt nicht Abuses, aber sozusagen, dass Leute halt einfach schon diese Fast Releases einfach brauchen. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, alle verstecken sich so ein bisschen davor. Keiner sagt irgendwie von wegen so, wie es sozusagen in der Gründerszene eigentlich wirklich, wirklich abgeht, wie es so vielleicht euer persönlicher Take on that.
Ich muss dazu sagen, ich bin nicht krass in der Gründerszene unterwegs. Ich habe auch nur ein sehr kleines Netzwerk so.
Naja, aber ich sag mal jetzt so, in der Zeit,
Und ich würde sagen, so, dass so, und jeder zu seinem eigenen Extent und so, aber dass viele von den Themen, die ich hatte, viele Menschen teilen. Wahrscheinlich das Ausmaß in Anführungsstrichen, wenn man das Wort so verwenden will, größer ist als gedacht, weil ich würde schon von mir behaupten, ich habe eigentlich eine relativ hohe Kapazität, auch mit Stress umzugehen. Und wenn es mich an ein Limit bringt, muss es noch viele andere Menschen geben, die diese Art zu leben an ein Limit bringt. Und ich sehe auch, sage ich mal, in der Gesellschaft wenig bis keine Training und Educations, die wir aus dem Schulsystem oder so mitbekommen. Wie bestreite ich eigentlich mein Leben? Wir lernen so ganz viel Content, so irgendwie Mathe und dies, das und jenes, aber wir lernen eigentlich nicht wirklich zu leben und zum Beispiel mit Emotionen und Dingen, die uns vielleicht überfordern, umzugehen. Und wir lernen auch gar nicht, was für ein Potenzial in unserem Körper drin ist. Und keine Ahnung, ich habe das Thema Selbstregulation zum ersten Mal erfahren, als ich halt irgendwie Anfang 30 war durch Breathwork und Co. Es ist kein Hexenwerk, könnte man so. Und deswegen glaube ich persönlich, dass es sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen betrifft, sozusagen. Und es gibt halt ganz klar andere Methoden, sich zu regulieren, als halt die typischen, also zwischen Alkohol, anderen Drogen und Pornos und sonst was. Und dass das, sage ich mal, so sein muss, liegt auch daran, ich habe die Industrien kennengelernt und die sind zu groß, um von 10 Heavy-Usern betrieben zu werden. Die sind einfach zu groß. Ich glaube einfach, dass es ein riesen unausgesprochenes Thema gibt, ja, und sehr, sehr viele Menschen die eine oder andere Form von Suchtmustern in sich tragen, die auch ausleben und dann ein hohes Level an Scham ist, das zuzugeben. So. Und ich muss jedes Mal, wenn ich in einem Podcast bin und sage, ich war irgendwie wirklich süchtig nach Pornos, ist ein Moment, wo ich denke, das sagst du jetzt nicht, ey. Und ich schäme mich dafür. Mhm. Und ein Teil von mir hat einfach überhaupt gar keinen Bock mehr auf dieses so, ja, hier sind Teile von mir, die halte ich jetzt zurück, weil da muss ich ja so ein Bild und dann denkt jetzt ihr beide vielleicht, was das für ein Dude und boah, ich will so nicht mehr leben. Und deswegen, aber ich glaube, um zurückzukommen zur Frage, ich glaube, es ist durchaus sehr, sehr verbreitet, ja. Über den, sage ich mal, Partykonsum von Koks und Co. hinaus, ja. Das würde ich denken.
Das wäre jetzt auch meine Antwort im Sinne von, also ich hätte eine rationale Antwort darauf, im Sinne von, wenn du dir anguckst, okay, was sind die meistbesuchten Webseiten, ja, dann sind wahrscheinlich in den Top 20 80% Pornoseiten. Und wenn du dir dann anguckst, okay, was ist irgendwie Marktvolumen von Drogenhandel und Marktvolumen von Prostitution, und dann würde ich sagen, das sind halt keine Nischenmärkte, ja, das sind damit die größten Märkte der Welt. Und dann kann man auch nicht sagen, da sind irgendwie nur 2% der Nutzer, machen 80% des Umsatzes. Das glaube ich halt nicht. Das ist einfach ein Thema, worüber nicht gesprochen wird. Und ob das jetzt irgendwie gründerspezifisch oder gründerszene-spezifisch einen Ausreißer nochmal nach oben gibt, dass es noch mehr genutzt wird, das könnte ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich denke mir, das geht halt komplett durch die ganze Gesellschaft und durch alle Klassen und Bereiche. Und ist auf jeden Fall kein Nischenthema.
Finde ich gut. Ja, ich glaube, da kann sich von der Offenheit von euch beiden können sich viele Leute was abschneiden. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Deswegen sehr, sehr, ja, großes Dankeschön von meinerseits, dass ihr da so einfach offen drüber sprecht, weil es nicht selbstverständlich ist. Wenn ihr vielleicht noch, bevor wir dann zur letzten Frage kommen, einfach nochmal sagt, was ist so in den nächsten Monaten vielleicht von euch beiden zu erwarten? Also du bist ja, glaube ich, irgendwie, du hast immer viele Sachen im Kopf, die, glaube ich, irgendwie noch kommen könnten. Vielleicht, ja, gebt ihr auch gerne mal Bescheid, wenn irgendwer sagt, das ist interessant, was ihr macht. Sei es jetzt irgendwie sozusagen auf Brandseite oder auch irgendwie sozusagen aus Gründersicht, wo man sich connecten kann. Ich glaube, das ist noch ein ziemlich schöner Abschluss zu wissen.
Gerne, also ja, ich habe so zwei Einladungen. So, die eine ist, sich gerne melden über LinkedIn bei mir zu einem Austausch, oder wenn es irgendwie Fragen gibt, so, ne, vielleicht hat sich der eine oder andere angesprochen gefühlt durch die Themen, die ich geteilt habe. Ich bin immer offen für einen Austausch, antworte auch innerhalb von ein paar Tagen meistens. Von daher, genau, gerne einfach melden. Über LinkedIn findet man mich. Ansonsten, wer Bock hat auf Breathwork und Retreat Coaching Experiences, Really Align, ist die Breathwork Company, die ich mitgegründet habe. Auch da gerne entweder direkt auf die Website gehen oder halt über LinkedIn connecten. Und was von mir zu erwarten ist, ich verbringe noch mal ein paar Monate in Bali, habe selbst vor, auch Breathwork Teacher Training zu machen, so dass ich auch selber Sessions geben kann. Will da einfach tiefer reingehen. Werde ansonsten viel Zeit auch im Zen-Kloster verbringen und explore so ein paar neue Themen, die ich bis vor ein paar Wochen noch nicht so auf der Agenda hatte. Und ansonsten, ja, ich glaube, was meine Vision so ein bisschen ist, ohne jetzt eine krasse Vision zu haben, aber ich gehe tiefer in die Themen und gucke, dass ich so über Zeit vielleicht zu einem eigenen Art von Teaching komme, was ich rausbringe, und werde ein paar mehr Podcasts machen und mal schauen, wo sich das so hinentwickelt, und dabei so die Idee verfolgen, okay, wie kann ich das, was ich in den letzten 15 Jahren gelernt habe, als Unternehmer einbringen in diese neuen Sachen und das so Stück für Stück vielleicht ein bisschen auch zusammenfügen, ohne jetzt genau zu wissen, wie das funktioniert.
Stark. Gena?
Ja, bei mir ist, also, was finde ich interessant, also genau, man erreicht mich auch über LinkedIn am besten. Was ich suche, ist quasi, sag mal, weitere Unternehmer, die, mit denen ich irgendwie zusammenarbeiten kann, die irgendeine coole Idee haben oder eine Idee suchen, ja, das, wo ich irgendwie unterstützen kann oder auch gerne mir das anschaue, daher gerne mich einfach anschreiben, oder wenn jemand irgendwie Feedback haben möchte oder ein bisschen Unterstützung, da bin ich natürlich auch irgendwie, stehe ich gerne zur Seite. Genau, das ist so mein Thema. Was kann man von mir erwarten, dass ich davon noch mehr mache? Ja. Ich bin da mit einigen Gründern schon quasi fortgeschritten in solchen Themen und quasi beim Aufbauen des Businesses. Deswegen wird man wahrscheinlich auch da in naher Zukunft auch noch ein bisschen mehr von mir hören, beziehungsweise von den Companies, die dann weiter sind. Ja.
Sehr cool. Dann lass uns doch zum Abschluss zur zweiten von zwei Fragen kommen, die wir im Podcast-Gast stellen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den ihr jemals bekommen habt? Kann E-Commerce-wise sein, kann aufs Unternehmen bezogen sein? Habt ihr da irgendwas Konkretes im Kopf?
Für mich ist etwas, was ich so vor gar nicht so langer Zeit gehört habe. Ist von meinem Zen-Meister, und der Spruch ist, unabhängig vom Allem, folge dem Weg deines Herzens. Der mich sehr berührt hat und dem ich immer wieder auch connecte. Und ja, das wäre für mich hier.
Hättest du wahrscheinlich auch gerne irgendwie ein bisschen früher wahrscheinlich auch irgendwie dazu den Zugang gehabt, ne?
Ja, du hast das richtige Wort gesagt, den Zugang dazu gehabt. Es ist nicht so, dass ich solche Sprüche nicht irgendwo gelesen hätte oder so, aber ich konnte nicht dazu connecten. Und heute, wenn ich sowas höre, führt es mich tiefer zu meiner Wahrheit, und da ist ein Impuls, der Wahrheit dann nachzugehen, so, auch wenn sie manchmal schmerzhaft ist. So. Aber ja, Zugang ist das richtige Wort. Zugang dazu früher wäre schön gewesen. Und gleichzeitig, ja, alles muss so sein, wie es gewesen ist, damit wir heute jetzt hier sitzen und dieses Gespräch führen. Ja.
True.
Ich würde sagen, das wird Björn jetzt auch kennen. Quasi die Brücke zu Richard Branson. Da gibt es so einen Leitsatz, der heißt Screw it, let's do it. Ja. Sollte sich Björn mal irgendwann auf den Arm tätowieren lassen.
Ich wollte gerade sagen, jemand muss jetzt diese Geschichte erzählen.
Genau. Ich habe ihn davon abgehalten. Ja. Ich meinte, wer weiß, ob du das immer noch so siehst in ein paar Jahren. Aber er war kurz davor, er saß schon auf dem Stuhl, wir hatten schon die Fonts ausgesucht, und das hat er schon fast auf den Oberarm bekommen.
Fairerweise waren wir auch ziemlich betrunken.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Und und das ist ein recht guter Leitsatz, den versuche ich auch sehr vielen, also das ist, glaube ich, das, was viele Gründer irgendwie davon abhält, Sachen zu machen, ja. Und auch so, wenn ich mal überlege, hätten wir damals bei Invincible Brands überlegt, lass uns mal den Markt angucken, Kosmetikmarkt, lass uns mal schauen, was es gibt da für Nischen, wie viele Kosmetikmarken gibt es, ja, dann würde man niemals auf die Idee kommen, da reinzugehen, ja. Und deswegen dadurch, dass wir, glaube ich, auch damals so naiv waren und haben gesagt, okay, wir sehen halt, ja, okay, es gibt so viel Competition, aber hier ist die Opportunity, haben wir gesagt, lass einfach machen und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und ich glaube, das war extrem stark und prägend, was uns begleitet hat auch.
Fields, gibt so ein paar Ratschläge, die halt irgendwie in einer anderen Form immer wieder so ein bisschen kommen und das ist halt wirklich so, ey Junge, mach's einfach, geh einfach rein, verkack's einfach, lern raus, mach's wieder. Aber viele Leute kommen, glaube ich, einfach diese Hemmschwelle, das erste Mal in die Umsetzung zu kommen und dann wirklich, also guckt euch an, was daraus entstanden ist, was ihr gemacht habt. Also ihr habt mal gesagt, 5 Millionen, das wäre ein super Ding. Am Ende habt ihr 100 Millionen Euro Umsatz gemacht, das Ding wurde für 300 Millionen Euro verkauft. Einfach eine bemerkenswerte Geschichte. Ich glaube, das ist ein gutes Ende. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass das geklappt hat. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Das ist nicht selbstverständlich, dass ihr euch hier auf einen Montagvormittag 2 Stunden mit uns hier in Köln nehmt. Björn, vielen, vielen Dank für deinen Einblick. Ich glaube, das ist für viele Leute auf jeden Fall ein Appell, ehrlicher zu sich selber zu sein, Sachen auf jeden Fall auch ansprechen zu können, die wirklich unschön sind, weil, wie du selber gesagt hast, sich mit fremden Leuten eigentlich irgendwie in einen Podcast-Raum zu sitzen und darüber zu sprechen, was für Abhängigkeiten man eigentlich hatte, die in Deutschland irgendwie gar keine Akzeptanz oder irgendwie gar kein öffentliches Ohr haben, sag ich jetzt mal. Da bin ich sehr dankbar für, dass wir das machen durften und das rechne ich dir sehr hoch an und sehe das auf jeden Fall nicht als selbstverständlich an. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und Gena, auch dir freut uns sehr, dass wir irgendwie als Erste, glaube ich, sozusagen das Batman-Duo so ein bisschen sozusagen hier platzieren durften. Ist wirklich einfach schön zu sehen als Außenstehender, dass ihr bei euch beide irgendwie einfach heute, also heutzutage so gut versteht. Also es kommt beide hier heute mit dem Sonnenschein rein im Gesicht. Deswegen auch vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind gespannt, wie es sich entwickelt. Vielleicht kriegen wir irgendwann nochmal in ein paar Jahren eine kleine Update-Folge raus, was mit den Herrschaften passiert ist. Aber for now bin ich einfach extrem dankbar dafür, dass es geklappt hat und möchte mich da bei euch wirklich bedanken. Das ist nicht selbstverständlich.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Forum. Vielen Dank für das coole Gespräch. Viel Freude gemacht.
Sehr gut. Ich möchte auch nichts weiteres hinzufügen. Moritz hat das gerade so emotional so gut rübergebracht. Und dann würde ich sagen, ja, danke für eure Zeit und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.